Hallo und herzlich willkommen an diesem sonnigen Tag, für uns zumindest sonnig, bei einer weiteren Folge von 300 Hertz, dem Gitarren-Podcast zum Thema Verstärker, Effekte, Gitarren und alles, was sonst so bei 300 Hertz noch den Braten aus der Höhle lockt.
So sieht's aus. Du bist der Huckel.
Du bist immer noch der Felix.
Genau.
Alle sind draußen, alle haben Spaß, aber wir schuften hart, schwitzen drinnen. Wobei du wohnst ja im Erdgeschoss, bei dir ist wahrscheinlich kühl.
Ach, bei mir ist es super, ja. Hier ist schöner als draußen.
Genau, ja, bei mir geht's eigentlich auch. Altbau hat da immer noch ganz gute Resistenzen gegen die brüllende Hitze. Hm. Aber nichtsdestotrotz, das sorgt dafür, dass es im Gebäude sehr ruhig ist. Also ideale Podcast-Voraussetzungen.
Alle sind weg.
Genau.
Super.
Und nachdem wir uns das letzte Mal ja ewig Zeit gelassen haben, dachten wir diesmal, ja, warum nicht gleich wieder? Wir haben auch genug neue Geräte gekauft.
Du hast genug neue Geräte gekauft.
Um den Themenblumenstrauß prall zu füllen. Genau, ich habe auch ein paar Geräte gekauft. Was ist denn so in den letzten zwei Wochen alles sonst so passiert? Wir haben ja irgendwie immer so unser Gemischtes, ne, in der Pre-Show. Oder nicht Pre-Show, aber so im ersten Segment, sagen wir mal.
Genau, wir hatten es ja in der ersten Folge schon mal angesprochen. Ich möchte gleich mal einen Podcast wieder empfehlen.
Ja.
Der Klang von Kabeln und ob es damit was auf sich hat oder nicht, da waren wir eher skeptisch und meinten, vielleicht hat einfach bloß die Verarbeitung mit was zu tun, wie lange die Kabel halten. Und vom Klang her meinten wir auch, dass es wahrscheinlich Humbug ist. Und die netten Hoaxillas haben dazu eine Folge gemacht, die klären immer so Mythen des Alltags auf und hatten eine Folge zum Kabelklang, das ist die Nummer 127, kam jetzt vor ein paar Wochen raus und die ist super für alle, die da Interesse zeigen, die sollten da unbedingt reinhören.
Ja, ich habe da auch ein bisschen reingehört, aber irgendwann habe ich dann auch wieder ausgemacht, weil dann dachte ich, jetzt so viel Neues kommt auch nicht mehr.
Genau, die beschäftigen sich halt in der Folge eher mit so einem Hi-Fi-Audiokram, wie man Cinch-Kabel an eine Anlage steckt, aber das lässt sich gut übertragen auf Instrumentenkabel, denke ich.
Ja, also ich meine, ich habe ja auch nicht die billigsten Kabel, aber auch definitiv nicht die teuersten. Also ich habe ja, ich mag ja die Planet Wave Kabel, wie gesagt, ganz gerne und dann nehme ich tatsächlich die mit Goldkontakten. Aber nur, weil es so schön aussieht. nicht, dass ich da jetzt wirklich was hören würde oder so, sondern die liegen halt in so einem Preissegment, ich glaube 20 oder 30 Euro für das 6-Meter-Kabel. Das ist jetzt schon halt nicht so billig, aber auch also bei den Monster-Kabeln oder so, da kann man ja hunderte Euro bezahlen für so ein scheiß Gitarrenkabel.
Monster und Klotz und Vovox und Sommer, das ist halt echt abartig, was die Dinger kosten.
Genau, und mir geht es eigentlich darum, dass es nicht so eine dünne Strippe ist, dass es ordentlich geschirmt ist so und jetzt nicht irgendwie jeden kleinen elektromagnetischen Furz sozusagen aufsammelt. ob jetzt das mit den Goldkontakten, also man sagt ja, an den Steckern ist jetzt der größte Übertragungsverlust und deswegen wäre das jetzt mit Gold ganz toll, aber ich habe jetzt auch schon Kabel mit ohne Gold reingesteckt, es war auch super und dann kommt ja noch hinzu, dass die halt ganz oft da, wo man das Kabel reinsteckt, ja, dass die Klinke vielleicht halt auch nicht die dollste ist und man dann da einfach
Das fand ich sowieso das Coolste in der Podcast-Folge von den Hoaxillas, dass halt alle rumrätseln, boah, 6 mm Querschnittkabel, ja, und dann schraubt man aber die Kiste mal auf, wo man es reinsteckt und dann von der Klinkenbuchse oder von der Cinchbuchse geht halt auch bloß so ein bisschen Klingeldraht weg und dann hat sich sowieso erledigt,
ja,
mit der tollen Signalübertragung.
Ja, wobei das natürlich dann eine kürzere Strecke ist, ich weiß nicht, ob das dann noch eine Rolle spielt, die Dämpfung ist ja dann relativ klein sozusagen auf so einer kurzen Strecke, ne?
Ja.
Also klar, aber ich würde jetzt auch jedem empfehlen, dann nicht allzu viel Zeit mit zu verbringen, sondern sucht euch ein Kabel aus, was sich irgendwie einigermaßen angenehm aufrollen lässt und was nicht beim ersten Mal irgendwie falsch dran ziehen oder drüber stolpern irgendwie die Grätsche macht und dann war es das.
Genau.
Thema Gitarrenkabel.
Robustes Kabel ist wichtig und ich glaube, mehr als 20, 30 Euro muss man da echt nicht ausgeben.
Ja, ich habe irgendwie, ich frage mich ja mehr und mehr, warum nicht die ganze Welt diese tollen XLR-Kabel benutzt. Also das ist, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, dass nachdem ich mir durchgelesen habe, warum, also was da jetzt symmetrisch dran ist und wie das funktioniert, das klingt so nach einer total schlauen Idee. Da fragt man sich wirklich, warum das nicht alle machen.
Ich finde diese Stecker einfach super toll.
Ja, gut, die Stecker, die sind mir vergleichsweise wurscht, aber die sind jetzt auch nicht schlecht auf jeden Fall.
Aber das klickt und rastet ein und ist stabil und das finde ich cool.
Ja, das schon. Aber das größte Feature ist tatsächlich, dass man halt eben diese ganzen Störgeräusche und so relativ gut wegfiltert halt mit diesen Kabeln.
Genau.
Und also ein Freund von mir, der hat sich eine Akustikgitarre kürzlich gekauft, eine relativ günstige, sag ich mal, aber so vom Laden des Vertrauens. Und die hatte halt zum Beispiel einen XLR-Anschluss für den Tonabnehmer.
Ja, das sieht man oft bei Akustikgitarren. Bei Bässen findet man das häufig.
Okay, warum machen die das und nicht die E-Gitarren?
Ich weiß es nicht.
Die zerren eh so viel rum, da fällt das nicht mehr auf. Na gut, es gibt ja nicht nur Marshall, ne?
Doch.
Für dich vielleicht. Ja, na gut, also Kabelklang kann man sich auf jeden Fall mal anhören, wenn man selber noch ein bisschen Unsicherheit hat. Aber ja, wie gesagt, im Wesentlichen kann man zusammenfassen mit irgendwie, ja, was wir schon gesagt haben. Also macht euch nicht verrückt, kauft ein ordentliches Kabel, was ein bisschen hält. Und vielleicht also die Planet Wave Kabel und ich glaube auch ein, zwei andere, die geben zum Beispiel lebenslange Garantie. Ja? Also das ist schon mal eine Ansage, als wenn man halt hier irgendwie von Thomann oder vom Music Store die Hausmarkenkabel kauft, die dann, wie gesagt, beim ersten Mal drüber stolpern schon auseinanderbröseln.
Tja, ja, die Hausmarken.
Die Hausmarken. Nicht immer schlecht. Manchmal auch mit positiven Überraschungen, muss man sagen.
T-Bone Rhythm Bändchen Mikrofon.
Das muss ich mir noch kaufen.
Ja, ich weiß.
Du hast es auch noch nicht, oder?
Nee, ich will es aber haben.
Ja, ich will es auch mal unbedingt testen. genau, nee, mikrofontechnisch hat sich bei mir in der letzten Zeit nichts getan. Mhm. Naja, wobei, also so als kleine Einstreuung am Rande, letztens haben wir im Proberaum gespielt und dann habe ich mal, wir haben ja sonst immer einen Overhead-Mic so runter 2 Meter Höhe auf die Snare zeigend und eins für die Bassdrum. Das macht eigentlich immer schon für diesen minimalen Aufwand einen relativ angenehmen Sound. Und letzte Mal, da fehlte ein Gitarrenspieler sozusagen in unserer Kombination. Und dann hat man noch einen SM57 übrig. Und dann habe ich so Stereo-Overhead mal ausprobiert.
Coole Sache, oder?
Und das fetzt ja gleich mal richtig. Also ich weiß immer nicht, wie die heißen. Also es gibt ja eine Variante, wo die Spitzen so direkt aneinander sind, der Mikrofon oder die Kapseln. Und dann gibt es welche, die so ein bisschen verschränkter sind und weiter aufgespannt. Also einmal für ein ganz breites Stereopanorama und einmal für ein bisschen schmaleres. Ich habe mich für das schmalere entschieden, weil ich es nicht gleich übertreiben wollte. Und ich habe jetzt auch in den Recordings, die ich jetzt schon gemixt habe, das mal nur so 50% links, rechts auseinandergezogen. Und das sorgt aber schon dafür, dass wenn man das eben auf so einer schönen Stereoanlage hört, dass dann links so das Right-Becken so rumklimpert und links so die Snare oder rechts, was habe ich gerade gesagt, also auf unterschiedlichen Seiten halt und so. Das ist schon ganz geil auf jeden Fall.
Ja, Stereo fetzt.
Ja, also das, ich muss mal gucken, wir haben ja immer noch sehr wenig Soundbeispiele, aber den, also hier im Podcast, ich kann ja mal versuchen, einen Track.
Beziehungsweise gar keine hatten
wir. Ja, aber wir haben dem Drummer gesagt, hier nach einer Pause hier spiel doch mal kurz 10 Sekunden irgendwie drauf rum und dann haben wir so einen kleinen Demo-Track, den kann ich ja nachher vielleicht dann auch nochmal im Blog verlinken, dann kann man sich das mal anhören. Da gibt es auch irgendwie so eine coole Seite, fällt mir gerade auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das gerade finde. Stereo. Dann kann man das nämlich in die Shownotes mit rein tun. Overhead, Drum. Da gibt es so eine Wiki-Seite, die habe ich schon mal vor Ewigkeiten gefunden. Natürlich finde ich sie jetzt nicht. Warte, mal kurz das Google fragen. Seien Sie auch heute wieder live dabei?
Wenn Google googelt.
Genau, im Wiki Audio.org. Recording Techniques Drum Kit. Und da sind halt auch gleich so ein paar dabei, ohne jetzt viel Worte zu verlieren. Da muss man sich dann als Experimentierender sozusagen so ein bisschen selber helfen. So, ich packe das hier schon mal in die Liste mit rein von unseren Shownotes.
Jo.
So, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Achso, Mikrofone. Hat sich nichts getan. Ja.
Ja, genau. Genau, gibt noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da hatten wir über die Filme gesprochen, die mich mit Musik beschäftigen und wir haben was ganz Essentielles vergessen, nämlich das ist Spinal Tap. Den haben wir nicht aufgeführt, ne?
Ja, genau, von dem habe ich schon sehr, sehr viel gehört.
Ja, den muss man gesehen haben.
Genau, den muss ich dann wohl auch mal sehen. Ich habe ja jetzt Crybaby gestern Abend geguckt.
Mhm. Der ist schön, ne?
Als Einstimmung auf die Sendung. Ja, war so ganz kurzweilig und nett auf jeden Fall und ganz interessant auch. Also jetzt spiele ich auf jeden Fall auch mit dem Gedanken, irgendwann mal das mit diesem Wah-Pedal auszuprobieren.
Deswegen gibt es wahrscheinlich diesen Film, der ist nicht umsonst von Dunlop produziert worden.
Naja, also ich habe auch überlegt, welche anderen Pedale würden jetzt denn so einen Film verdienen.
Der Tube Screamer.
Tube Screamer, ja. Aber ist das, also ich meine, so ein, ja, also Overdrive-Pedale, ja, aber es, also es, dieses Crybaby und so, das sind halt schon so ganz krasse Effektpedale, die auch halt so genreübergreifend und überall, also war auf jeden Fall ganz nett. Also ich könnte mir ehrlich gesagt jetzt nicht so spontan vorstellen, einen Film über den Tube Screamer zu, dass der auch so interessant ist.
Ich würde ihn gucken.
Ja, klar, angucken würde ich den auch.
Nee, aber Spinal Tap angucken, toll finden.
Gut.
Der ist sehr lustig und zum Teil auch informativ.
Ja, irgendwie in diesem It Might Get Loud mit The Edge, Jake White und Jimmy Page.
Ach, da ist die Szene drin, wo es zu 11 geht, ne?
Da sagt ja, ja, ich weiß nicht, nee, aber da sagt ja The Edge irgendwie, ja, als ich den Film gesehen habe, also ich konnte da gar nicht lachen.
Ach, stimmt,
war,
ja.
Irgendwie muss ich eher weinen, weil ganz viel davon halt einfach auch wahr ist.
Ja, genau, man muss es halt in der Zeit betrachten, in der der Film rauskam.
Ja.
Wo es halt zum Teil wirklich so war, wo die ganzen Pauser den Ton angegeben haben.
Hm.
Ja. Und dadurch den Metal so ein bisschen zugrunde getrieben haben. Ja, und das greift halt der Film auf und verarscht das alles ganz, ganz doll nett.
Ja. Naja, also ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon sehr, sehr viel Referenzen und Gutes darüber gehört.
Zu Recht.
Gut, haben wir sonst noch was in der Grabbelkiste für den Anfang?
In der Grabbelkiste. Ich habe endlich mal Zeit gefunden, meine Heavy Bottom Ernie Ball Strings auszuprobieren.
Ah ja.
Die 10 auf, weiß nicht, 52 oder 58 oder was es war. Ist cool, aber ich kaufe es nicht nochmal.
Wieso?
Ja, ich weiß nicht, so groß ist der Unterschied halt einfach nicht, außer dass sich die unteren Seiten halt ein bisschen schwerer ziehen lassen, was natürlich cool ist, wenn man viel Drop-Tuning spielt, Drop-D oder sowas oder Gitarre mal einen Ganzton runterstimmt, dann wabbeln die Seiten halt einfach nicht so doll umher.
Okay.
Wenn die Tunings ein bisschen tiefer sind. Also man hat immer noch genug Spannung, spielt sich ein bisschen schöner und der Sound ist da dann einfach ein bisschen durchsetzungsfähiger. Und wer Pinch-Harmonics spielt und kann, die kommen da ein bisschen besser rüber. Aber ansonsten für einen normalen Alltagsgebrauch im Standard-Tuning ist der Unterschied jetzt nicht so gravierend, dass man jetzt unbedingt bei so einem Custom-Satz bleiben muss. Ich denke mal, ich werde einfach wieder auf die Zehner zurückgehen.
Die guten alten Zehner.
Ja, die gehen immer.
Na, no, die gehen immer.
War jetzt aber kein Fehlkauf.
Hm. Ja, mir ist ja letztens mal wieder eine Seite gerissen.
Oh je.
Ach ja, ein paar Hörer haben ja schon kommentiert, so im Twitter oder in den Blog-Kommentaren, ja, wie kann das denn sein? Mir ist in 10 Jahren noch keine Seite gerissen, so jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber
ja,
ist ja keine Ahnung. Ich spiele halt auch ja viel Rhythmusgitarre und da schwingt man halt mit seinem Plektrum auch mal ordentlich drüber. Gerade wenn man so in Fahrt kommt im Proberaum. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun. Also wenn ich jetzt nur Solo üben würde oder sowas, keine Ahnung, ob es dann auch passieren würde. Aber meistens ist es halt so, ich hau dann halt irgendeinen Akkord an und dabei ruppt's dann weg.
Solltest du vielleicht mal entweder die Gitarre checken lassen oder an deinem Anschlag feilen?
Ja, keine Ahnung, ich will mich da jetzt halt irgendwie manchmal, da ist halt so gerade der Spaß da und dann will man sich jetzt auch nicht so zügeln und zurückhalten, ja, da haut man halt mal rein in die Saiten. Also ich hack da ja auch nicht rein, aber irgendwie manchmal muss halt der Akkord ja auch so richtig mit,
na klar,
mit Druck gespielt werden, sag ich mal, ne? Ja, also komischerweise sind tatsächlich die letzten beiden Saiten, die gerissen sind, also die davor, die ist schon ein bisschen länger her. Die sind halt auch hinten an den Reitern an der Telecaster gerissen, also an den, wie auch immer, an der Brücke.
Mhm.
Aber das sind halt so runde,
die runden Gewindestücke.
Diese runden Tonnen oder kleinen Fässchen, ja, oder was auch immer. Also eigentlich gibt es da keine scharfe Kante oder sonst einen Grund, warum es da reißen sollte, außer ja, ein bisschen viel Spannung vielleicht mal zwischendurch.
Ach ja, das ist mir genau noch bei den Heavy Bottom Strings aufgefallen, dass die qualitativ irgendwie nicht so cool waren. Da müsste ich irgendwie ein blödes Paket erwischt haben. Also so unten, wo das Ballend reingeschraubt ist, da ist ja dann halt noch das ganze Gerödel an der Seite mit dran. Sehr scharfkantig und abstehend. Also, ich weiß nicht, die waren irgendwie nicht so schön verarbeitet. Mir ist noch keine gerissen. Ich denke mal, das passiert auch nicht. Aber ansonsten war ich mit Ernie Ball ein bisschen zufriedener.
Naja, ich bleibe nach wie vor bei meinen Elixiers, die nicht rosten, sondern wenn, dann nur reißen.
Genau. So, dann habe ich noch was, womit wir auch schon fast zum Thema kommen. Ein Kumpel von mir möchte sein Einsteiger-Gitarren-Set verkaufen. Es besteht aus einer ganz normalen Ibanez RG, so dieses Einsteigermodell. Ich weiß gerade die Nummer nicht, 202 oder wie das Ding heißt, und einem kleinen Roland-Mikrowürfel mit Kabellage und Tasche und Gurt und allem dazu, mit Stimmgerät, was man halt so braucht, wenn man anfangen will. Ich habe es getestet, ist alles noch neuwertig und klingt gut. Außer die Saiten müsste man mal tauschen und Preis ist so, glaube ich, 200 € Verhandlungsbasis. Ich denke mal, ist ein super Preis dafür, wenn man mal guckt, dass die Gitarre fast schon so viel kostet.
Ja,
und das will er loswerden.
Ist ja auch nicht so billig, oder?
Und der Cube ist auch total super, genau. Da kann man Batterien reinmachen und den mitnehmen. Der klingt gut, der kann viel.
Also das ist auf jeden Fall der Roland, also die Cubes von Roland, das sind wirklich auch so Verstärker-Tipps für, nicht nur für unterwegs, sondern die haben, also für ihr Format und so sind die eigentlich schon ganz vorne mit dabei.
Darum auch der Microcube ist irgendwie das perfekte Übungs- und Einsteiger-Ding. Gerade mit der Gitarre zusammen. Also vielleicht hat ja wer Interesse, kann sich mal melden, entweder im Blog oder auf Twitter oder sonst wo.
Gut.
Würden wir uns freuen.
Ja.
So, Einsteiger-Gitarren.
Genau, also...
Du hast da schon was vorbereitet.
Naja, so zumindest, also letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, wir könnten ja mal über die Musikindustrie sprechen. Das habe ich auch irgendwie immer noch vor. Das hat auch gleich auf Zustimmung gestoßen, aber irgendwie... kamen jetzt noch so ein, zwei Leute, die so Fragen gestellt haben, ja, wie fängt man denn jetzt an am besten und was gibt's denn da? Und du hast auch hier mal bei Mobile Max schon irgendwelche Sachen genannt und habe ich schon wieder vergessen. Und dann dachte ich, vielleicht können wir ja diese Sendung mal nochmal so ein paar Sachen sammeln. Auch wenn das jetzt vielleicht die erfahrenen Gitarristen jetzt nicht so juckt, aber vielleicht sind da auch noch so ein paar Sachen dabei, die den einen oder anderen noch interessieren könnten, so zur Weiterbildung, weil ich habe ja auch, als ich jetzt wieder angefangen habe, eben so letzten Herbst oder so, da dachte ich ja auch irgendwie, okay, 21. Jahrhundert und so, jetzt müsste es doch mal im Internet irgendwie auch sinnvolle Ressourcen geben, damit ich nicht irgendwie einmal die Woche für eine Stunde zu so einem Gitarrenlehrer latschen muss. Das habe ich ja am Anfang gemacht und mir hat es halt zum Beispiel nicht so viel gebracht. Da ging es halt so um Theorie und Hand richtig halten und
ja,
alles so sehr trocken. Dann saß ich so zu Hause und hab so die Skalen hoch und runter gespielt und irgendwie geübt und es war nie so richtig Spaß da. Und dann vor allen Dingen, was mich halt so am meisten fast noch gestört hat, war dann, also ist jetzt kein Vorwurf an den Gitarrenlehrer, sondern eher so an dieses Format, dass du sitzt da halt eine Stunde und eigentlich war ich dann immer so nach einer Stunde hatte ich dann so, war ich so warm und hatte richtig Bock. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei.
Ja, das ist das Problem von Unterricht.
Ja. Und und jetzt habe ich mir zum Beispiel auch ganz viel einfach selbst geholfen. Und ja, vielleicht können wir jetzt ja mal unsere Tipps so zusammentragen für alle, die jetzt anfangen wollen, beziehungsweise schon mal angefangen haben, es wieder aufgehört haben und doch nochmal vielleicht Bock haben, das ja mit Spaß da reinzugehen.
Genau, also weiß nicht, ich kann jetzt zum Thema Gitarre lernen aus dem Internet nicht so viel beitragen, einfach weil ich mir viel selbst beigebracht habe. Ich habe irgendwie so zwei solche Lernbücher durchgesehen, aber eigentlich habe ich angefangen mit, weiß nicht, diesen Standardakkorden und von da an ging es irgendwie von allein weiter.
Echt, du hast aus Büchern das nur gemacht? Kein Unterricht, kein...
Nee, also ich habe zwei Bücher geschenkt bekommen von den lieben Großeltern und naja, das kannte ich dann halt alles schon oder beziehungsweise konnte dann alles schon, was da drin stand und habe halt mich einfach irgendwie von Akkorden zum Solospiel gehangelt und dann saß ich eigentlich bloß vor irgendwelchen Aufnahmen und Alben von irgendwelchen Leuten, die ich mag und gern höre und habe das dann versucht nachzuspielen und das dann darüber gelernt eigentlich.
Ah ja.
Großer Nachteil daran war, dass ich natürlich keine musiktheoretischen Kenntnisse entwickelt habe. Das ist der Nachteil davon. Dafür habe ich ein super Gehör bekommen.
Ja, das, also das ist auf jeden Fall, kann man schon mal festhalten, das ist eigentlich so einer der Ansätze, die man generell sagen kann. Also zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe mit Büchern nur so zum Teil irgendwie Erfolge erzielt, also den theoretischen Teil halt vor allen Dingen.
Mhm.
Aber es gibt halt einige Leute, die auf jeden Fall genau so rangehen, die so ihre Songs, die sie gerne spielen wollen oder die Bands, die sie am liebsten mögen, sich halt irgendwelche Songbücher auch kaufen oder irgendwie ja, versuchen, das halt nachzuspielen und darüber halt reinkommen. Das habe ich auch schon von einigen Leuten so gehört sozusagen.
Das ist auch eigentlich so ein recht guter Ansatz, weil dann einfach der Spaß an der Sache nicht verloren geht, weil man mag ja die Musik, die man übt. Das ist auch das Problem, was man bei vielen Lehrern hat, beziehungsweise im Unterricht, dass man sich halt Sachen draufdrücken muss, auf die man überhaupt keine Lust hat. So, man ist, weiß nicht, man ist Black Sabbath-Fan und soll dann
Cat Stevens spielen.
Ja, irgend sowas halt oder irgendwelche klassischen Stücke, Hauptsache man lernt irgendwelche Tonleitern und da geht dann natürlich der Spaß erstmal flöten. Und weiß nicht, wenn man keinen Spaß am Üben hat, dann ist die Sache schon mal irgendwie ein bisschen fehlgeschlagen. Also,
genau, also das.
Wenn man sich zum Üben zwingen muss, dann läuft da irgendwas schief.
Also ich zum Beispiel, ich kann sagen, dass ich alleine mit nur Büchern und so weiter, da hätte ich es nicht weit gebracht. Da hätte ich relativ schnell und habe ja auch relativ schnell sozusagen wieder die Lust verloren, weil, ja weiß nicht, hat mich irgendwie, das war mir alles zu trocken, da habe ich eher eingeschlafen, wenn ich da so zwei Seiten da gelesen habe und dachte, oh nee.
Ja, genau, und, das ist echt nicht so schön.
Gitarrenlehrer, ja, ist halt, also ich hatte da Glück in der Hinsicht, aber es gibt auch ganz oft die, die so ihr Programm haben und dann dich dann in das Programm mehr oder weniger mit reindrücken.
Genau, und das ist dann halt echt ätzend. Ich hatte auch Glück, ich habe dann irgendwann später vor ein paar Jahren jetzt auch nochmal angefangen, Unterricht zu nehmen, weil der Opa von meinem Drummer zufälligerweise Musiklehrer ist. Und das war dann halt super cool, weil ich schon eine Ecke kannte und auch konnte und der halt ein alter Rock'n'Roller ist und wir dann halt nur Stücke gespielt haben, die ich zwar noch nicht kannte, aber dann auch selber cool fand, dass es mir halt nicht nach dem Gehör rausjuckeln konnte. Und das hat dann auch ziemlich schnell Erfolg gebracht und es ging halt der Spaß nicht dran verloren, auch wenn man Unterricht hatte.
Ja. Also das ist der alte Weg, wie man das lernt. Und
genau.
Wie ich schon sagte, für mich hat der nicht funktioniert. wenn ihr jetzt sozusagen denkt, so wie ich es gedacht habe, ja Moment, aber es gibt doch Internet, was kann man denn da so machen? Dann kann ich mal so ein paar Sachen so aus dem Hut zaubern, die ich bisher benutzt habe und auch gute Erfolge erzielt habe. Und ich kann ja mal so ein bisschen die paar Sachen, die ich gemacht habe, aufzählen und sozusagen, welche Stages ich mit denen durchschreiten konnte, ja. Das Erste, was ich halt gemacht habe, ist so, ich dachte halt, okay, es gibt auch bestimmt Gitarrenunterricht jetzt so as a Service im Internet. Und in der Tat gibt es das reichlich. Und die ich, glaube ich, am ehesten empfehlen würde, ist jamplay.com. und guitartricks.com. Ich gucke mal gerade, ob es wirklich .com ist, aber ich glaube schon guitartricks.
Naja, wird dir später verlinkt.
Ja, nicht, dass jetzt die Leute es hören und sofort irgendwie eintippen und dann scheitern.
Naja.
So, also ja, es sind beides .com-Adressen. Was da das Format ist, ist also das folgendes Format im Prinzip. Es gibt da so einen Stapel Gitarrenlehrer auf diesem Dienst. So um die 20 oder 30 unterschiedliche Leute und deren Programm ist zum Teil überdeckend. Also zum Beispiel bei Jamplay, wo ich hauptsächlich so mich rumtreibe, da gibt es dann halt, was weiß ich, irgendwie 3 oder 4 oder 5 Blues-Unterrichtssessions mit 5 unterschiedlichen Lehrern. Was den Vorteil hat, erstens, wenn der eine Lehrer dir nicht passt, dann kannst du den nächsten ausprobieren und hast da bis zu 5 Leute, die so alle mit ihrem unterschiedlichen Style dir versuchen, das so beizubringen. Schon mal besser, als jetzt so einen Gitarrenlehrer vor Ort zu haben und dann will man dem nicht so richtig sagen, dass man keinen Bock auf ihn hat. Und ne? So, da kann man sich einfach mit einem Klick aussuchen. Zweiter Vorteil für mich, so man kann das so oft, wie man will, abspielen und zu welcher Uhrzeit und Pause drücken und so weiter und nochmal zurückspulen und kann sozusagen alles sich ganz genau reinfahren und es gibt halt auch immer die Tablatur, die Noten und so Backing-Tracks und den ganzen Krempel, den man halt so braucht, um wirklich da mitzumachen, gibt's da und manchmal gibt's sogar noch verschiedene Perspektiven, also man so einen Zoom auf die Spielhand und einen auf die Greifhand, sage ich mal. Also das ist schon so für Leute, die sich das wirklich jetzt alleine zu Hause beibringen wollen, würde ich sagen, so gerade für den Anfang ist es perfekt. Die haben auch super Low-Level-Einsteiger-Sessions, wo wirklich also erstmal die Gitarre erklärt wird und jede Seite einzeln nochmal besucht wird und wirklich sehr ausführlich halt. Und das geht dann halt beliebig komplexer und schwieriger und dann wird dann auch eben verschiedene Richtungen angeschaut und es gibt auch Akustikgitarre und alles mögliche. Also es ist wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Was ich damit halt geschafft habe sozusagen, ist so von den paar Akkorden, die ich so konnte, halt mal ein bisschen mehr jetzt irgendwie zu verstehen, wie überhaupt diese Skalen funktionieren und Pentatonik und wie man so Akkorde so spielen kann und dieses Caged-System, was ja auch ganz wichtig ist sozusagen. Also da waren so echt einige Augenöffner dabei, wie der 12-Bar-Blues funktioniert und so weiter und so weiter und so weiter. Power-Chords in allen Farben und Formen, dieser ganze Krempel, kann man sich zwar auch aus Büchern holen, aber wenn man es halt hört sozusagen.
Und wenn man es hört und sieht, ist es schöner.
Wenn man es hört und sieht, ist es schon schöner. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Da habe ich mir schon echt viele Videos auch angeguckt und immer so mitgelernt und bin da auch schon, würde ich sagen, ziemlich weit mitgekommen. Das Einzige, was man halt nicht da kriegt, und das sei schon so mit so einem kleinen Ausrufezeichen gesagt, im Gegensatz zu einem Lehrer, vor Ort wird euch da halt natürlich nicht, wird da nicht kontrolliert, was ihr macht. Ne? Das heißt, so technische Fehler, also Handhaltung und so ein Kram, wird halt nicht überprüft und wird auch nicht korrigiert. Das heißt, man kann halt schon sich selber Sachen beibringen und da ein Jahr lang irgendwie rumspielen und dann hat man sich aber irgendeinen ganz miesen technischen Dings, Twister angewöhnt, den man dann später vielleicht auch gar nicht mehr los wird, aber einen irgendwie dabei daran hindert, sich noch weiterzuentwickeln oder so. Ne? Also das wäre jetzt so das Extrem.
Das geht schnell.
Genau. Ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, so die ganzen, weiß nicht, Jimi Hendrix oder irgendwie so andere Blues- und Rockplayer, wenn ihr mal guckt, die allerwenigsten spielen so, wie man es jetzt beim Gitarrenlehrer lernen würde, mit Daumen hinterm Hals und alle vier Finger in Aktion, sondern die greifen halt eher so wie so an so einen Baseballschläger da und greifen mit dem Daumen rum und so eine Sachen. Also
genau.
Das ist alles natürlich auch keine absolute Wahrheit, aber so, man merkt es vielleicht zwischendurch mal, dass es jetzt eigentlich ganz gut wäre, wenn da jetzt noch jemand so sitzt und dir zuguckt und da direkt Feedback drauf gibt. Aber ja, nichtsdestotrotz kommt man damit schon sehr weit. Guitartricks.com ist im Prinzip das Gleiche, aber irgendwie fand ich, also deren Sessions, die sind immer alle ein bisschen kürzer, dafür haben sie mehr Varianz im Style. Da gibt es zum Beispiel auch eine Surf-Rock-Lesson oder sowas, ja. Und was war noch cool da? Die hatten noch irgendwas Cooles so als Feature. Ach so, ja, nee. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber irgendwie waren mir die dann doch zu kurz oder knapp gehalten und bei den Jamplay-Sachen, da waren schon einige dabei, die halt auch wirklich episch und detailgenau. Ach so, genau, bei Guitar Tricks, die hatten echt viele Songs, so Play irgendeinen Rolling Stones oder irgendeinen Jimi Hendrix Song und davon hatten sie, also so von kommerzieller Musik eine riesen Library und bei Jamplay gibt es da nicht so viel. Also wenn ihr jetzt irgendwie unbedingt irgendein Angus Young AC/DC Lied spielen wollt, dann gibt es das bei Jamplay wahrscheinlich nicht, aber bei Guitar Tricks dann gibt es ein Gitarrenlehrer-Video, der euch das beibringt sozusagen.
Es ergänzt sich also beides.
Ja, ich meine, die kosten halt beide Geld im Monat jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man sich jetzt erst, also wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich wieder eher erstmal Jamplay nehmen.
Wie viel kosten die?
Es waren, also als ich da mich angemeldet habe, waren das irgendwie mal, ich glaube, 14 oder 15 Dollar im Monat.
Ach so.
Und also es ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich billiger immer noch als einen echten Gitarrenlehrer und die ganzen Videos, die funktionieren in HD und ihr könnt euch die auf dem iPad angucken und den ganzen Krempel. Also es ist, und es gibt auch einen Monat nur anzuschauen, also man riskiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel, würde ich mal sagen.
Kann man mal ausprobieren,
so. Davon mal abgesehen, also das ist halt schön, weil es da eben einmal alles so zusammen gibt. also von Anfang bis ein bisschen komplexer und verschiedene Stilrichtungen. Was es natürlich kostenlos gibt, ist sozusagen YouTube. Da gibt es extrem viel Sachen und ganz viele von diesen Seiten oder von diesen selbsternannten Gitarrenlehrer, die machen halt auch gratis Videos auf YouTube, um die Leute so ein bisschen anzuteasern, aber da kann man schon extrem viel rausziehen. Was ich zum Beispiel ganz oft mache, wenn ich denke, oh, dieses Riff in dem Song ist ja total der Brüller, ja, wie spielt man denn das? Dann gehe ich auf YouTube und suche How to Play Sultans of Swing von Dire Straits oder sowas, ja. Habe ich letztens gehört, dachte, das klingt ja ganz einfach, festgestellt, scheiße, ist doch gar nicht so einfach.
Ja, ja, die Dire Straits.
Genau, das kann man halt ganz gut machen, wenn es eben dieses, auch so für diesen ersten Ansatz, über den du so gesprochen hast, wie spielt man denn, also seine Lieblingssongs sozusagen nachspielen, gibt es halt tausende Videos, wo die Leute einem schon mal so zumindest Starthilfe geben, wie man da sich überhaupt dran wagt und teilweise halt auch wirklich super ausführlich. Genau, also das gibt's auch noch. Dann natürlich einer der Klassiker, den du bestimmt auch verwendest, oder? UltimateGuitar.com oder heißt das Guitars?
Weiß ich gerade. Also ich kenn's ja, aber ich benutze es nicht wirklich.
Echt? Du hörst das einfach oder was?
Ich höre sowas, ja.
Krass. Ja, ich bin so weit bin ich noch nicht, dass ich so die Töne raushören kann. Und UltimateGuitar.com ist halt so eine Seite, wo es so diese ganzen Tabs oder Tabulaturen für alle möglichen kommerziellen Songs gibt halt. Und da kann man schon echt viel auch rausziehen, wenn man irgendwelche Sachen nachspielen will. Also es gibt auch ganz viele andere Tab-Seiten, aber ich finde immer dieses UltimateGuitar.com finde ich eigentlich immer mit am angenehmsten.
So. Sehr, sehr praktische Seite. Ich glaube, da gab es dann früher immer die Files, die man sich für Guitar Pro runterladen konnte.
Genau, die gibt es da immer noch, ja.
Genau, das war eigentlich ein ziemlich praktisches Programm, was ich eine Zeit lang benutzt habe, einfach bloß um so Sachen wie Stairway to Heaven zu lernen oder so. Als ich noch ganz am Anfang stand. Hm. Und das Programm an sich war eigentlich auch ziemlich cool. Das zeigt halt einem den Spielverlauf. Man konnte sich die Tabs und Noten und das Griffbrett anzeigen lassen. Und auf dem Griffbrett wurde halt einem dann gezeigt, wo man greifen soll.
Ja, genau.
Klang natürlich ultra beschissen, weil es einfach nur MIDI-Files waren, die da zusammengeflanscht wurden, aber man konnte sehen, was man spielen sollte und das war echt ziemlich praktisch.
Ja, das kann ich bestätigen. Also nicht, dass ich das regelmäßig tue, aber so ein, zwei Mal habe ich mir auch so eine Trial-Version dann mal gegönnt und das einfach mal mir da so angeguckt. Also das ist halt eben auch sehr praktisch für die Sachen, die es nicht in Videoform irgendwo gibt, dann ist immer noch die Chance, dass man mit Guitar Pro oder einfach nur mit den Tabs da bei UltimateGuitar.com zum Ziel kommt. So, und jetzt noch abschließend so an Ressourcen. Also ich meine, klar, googeln und so einfach bei irgendwelchen Fragen einfach selber googeln. Und dann habe ich jetzt halt aber noch was gefunden, wo ich gerade ganz viel Zeit mit verbringe. Eine Videoserie oder ja auch im Prinzip, ja, nee, eine Videoserie, so kann man es schon sagen. Und zwar steviesnacks.com heißt die Webseite. Und die heißt, glaube ich, so, weil der Herr, der da vorträgt, glaube ich, ein Stevie Ray Vaughan-Fan ist.
Aha.
Und der macht halt auch so ein bisschen, also sein ganz großer Wurf ist, glaube ich, die Five Boxes of Blues oder damit ist er halt so irgendwie bekannt geworden. Und im Prinzip nimmt er sich...
Das sind dann so DVD-Pakete oder wie?
Ja, aber gibt's halt auch als Download sozusagen. Aha. Also auch kostenpflichtig, aber der hat auch sehr, sehr, sehr viele Free Lessons auf seiner Seite, die halt damit finanziert werden, weil Leute dann eben auch mal die ganze Lesson dann kaufen. Habe ich auch schon gemacht. Und was er so macht, ist halt Blues-Gitarre, die ja nun mal irgendwie bei sehr viel Rock und so auch immer eine Rolle spielt. Und hat sozusagen so eine spezielle Pentatonik, könnte man sagen. Also die Five Boxes of Blues, die sind schon irgendwie so an der Blues-Scale oder der Pentatonic-Scale so angelehnt.
Mhm.
Aber so ein bisschen stripped down und so auf das reduziert, was halt so B.B. King, Albert King, Stevie Ray Vaughan und wie sie nicht alle heißen, wo die sich so rumtreiben, wenn sie halt ihre schönen Solos und so spielen. das ist halt eben so komplett der andere Approach von der klassischen Gitarrenschule, aber bringt einen halt relativ schnell so zu coolen Sachen. Zum Beispiel hat er auch, was ich mir halt gekauft habe als Lesson, ist 150 Blues Licks Compilation sozusagen, und er nimmt sich halt echt viel Zeit. Man hat einen Zoom aufs Griffbrett, er spielt es einmal, er erklärt es langsam, er spielt es ganz langsam, erklärt, worauf es ankommt. Und danach kann man, wenn auch natürlich erstmal ein bisschen langsamer, irgendwie schon echt coole Riffs oder Licks spielen, die dann so nach einer Zeit einfach so ins Unterbewusstsein übergehen. Und wenn man dann halt mal im Proberaum ist und rumjammt, dann hat man irgendwie so ein kleines Repertoire, auf das man sich sozusagen, von dem man sozusagen neue Wege beschreiten kann, so würde ich es mal formulieren. Also das ist halt, ja, wie soll man das anders noch formulieren? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ist so wie sprechen lernen.
Genau, also das finde ich halt echt cool an diesen Videolessons. Und dann gibt es halt so Artist-Series, so Spiel, also alle B.B. King-Licks oder alle Albert King-Licks oder Licks oder Stevie Ray Vaughan oder wie sie nicht alle heißen. Und was er halt auch macht, so Technik-Sessions, so irgendwie Muting, Raking, Vibrato. Und die Session, die ich mir jetzt gerade noch gekauft habe, für $24, heißt The Grip. Und in The Grip geht es eben um genau diesen Jimi Hendrix oder Stevie Ray Vaughan Style, wo sie halt eben nicht den Daumen hinter den Hals legen und mit vier Fingern spielen, sondern so mit Daumen und Zeigefinger rumgreifen um den Hals. Ja,
das klingt interessant.
Und er dann halt erklärt, wie das genau funktioniert, worauf es da ankommt und wie man halt dafür sorgt, dass, also er nimmt sich da echt viel Zeit, dir eben zu erklären, wie die hohe E-Seite dann eben doch nicht noch mitklingt, wenn man sich da an diesen Griffen versucht und so. Und das sind halt so Sachen, die gehen eigentlich sonst mit einem Gitarrenlehrer, der halt genau hinguckt, aber ich finde, er nimmt sich schon wirklich extrem viel Zeit, alles ziemlich gut zu erklären und langsam. Und wie gesagt, man kann es halt mehrere Male anschauen, nachspielen und man kommt wirklich schon ziemlich weit damit alleine. Also diese ganzen Videos, die er da hat, kann ich schon schwer empfehlen für Leute, die jetzt wirklich das lieber zu Hause und wann immer sie wollen, machen wollen. Das sind schöne HD-Videos, kriegt man so als Download dann, auch mit Tabulatur und so weiter. Ja, ist gut. Kann ich empfehlen.
Ja, ansonsten YouTube-Videos, wenn man jetzt nicht gerade eine Band im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer zu stehen hat, kann man sich einfach Backing-Tracks raussuchen.
Ja.
Sind dann halt einfach Aufnahmen, wo dann zum Beispiel eine Gitarrenspur fehlt oder eine Gesangsspur fehlt, wo man einfach dazu jammen kann, um so sein Liedspiel so ein bisschen zu improvisieren oder einfach mit Akkorden ein bisschen rum zu experimentieren. Das ist immer ganz praktisch, dass man nicht einfach nur Sachen nachspielt, sondern auch ein bisschen selber kreativ sein muss.
Genau, da habe ich letztens auch gesucht nach Backing-Tracks. Also falls jemand von euch eine gute Seite hat für gratis oder kleinen Preis, sagen wir mal, Guitar Backing Tracks hat, das würde mich mal sehr interessieren. Weil ich habe schon eine Weile rumgesucht und ich habe letztens eine Seite gefunden, die war auch ganz gut, aber das hat gleich wieder gekostet sozusagen. Mhm. Und bei Backing Tracks, also klar, wenn die richtig gut gemacht sind, würde ich dafür auch zahlen. Aber wenn es jetzt irgendwie irgendwo eine Seite gibt, wo es coole, gratis Sachen gibt, dann würde ich die mir auch gerne mal anschauen.
Ach, findet sich bestimmt. Ich meine, so viel wie schon bei YouTube rumliegt, da findet man garantiert auch irgendwas.
Ja, ich habe irgendwo habe ich das auch gebookmarkt.
Suchst du was Bestimmtes? Oder
naja,
einfach
jetzt
so
gerade halt, ja, gerade halt eher so Blues, weil ich natürlich jetzt diese ganzen Blues-Sachen mir auch anschaue und dann natürlich was haben will, wo ich diese Blues-Licks mal drüber spielen will. Wobei ich jetzt auch schon mit, und da kommen wir gleich zum nächsten Tipp, mit meiner Loopstation schon einfach so ein paar Akkordfolgen von den Songs, die wir mit meiner Band da so rummachen.
Also sich selber aufnehmen und dazu spielen ist auch immer eine ganz gute Idee.
Genau, weil dann kann man diese Blueslicks, die man da gerade gelernt hat, halt auch gleich nochmal eher in so rockigere Sachen umwandeln oder applizieren. Genau, das ist nämlich auch ein ganz großer Geheimtipp, mit dem ich auch beim Gitarre spielen lerne. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der ersten Folge oder so erwähnt. Loopstation.
Ja.
Damit kann man halt mit so einmal aufs Pedal latschen, ein paar Akkorde aufnehmen oder einen Grundton, der dann irgendwie so mit einem Drum-Pattern loopt und darüber halt Pentatonik üben, Solos üben, andere Sachen üben und man kann sich da stundenlang beschäftigen. Also das war für mich persönlich der ultimative Booster noch, um zu Hause zu üben, weil man kann das zwar alles mit GarageBand und so weiter machen, aber dann hat man halt diesen Computer vor der Nase und muss die ganze Zeit rumfrickeln. Und mit diesem Pedal, das klemmt ja halt zwischen Gitarre und Verstärker und dann geht's einfach los.
man muss halt auch einfach nicht viel konfigurieren, ehe man da mal loslegen kann. Man schaltet halt einen Verstärker an und steckt die Steckdose rein und dann ist halt gut. Und genau. Man muss nicht noch ein Programm starten.
Man hat halt die Hände frei zum Gitarre spielen und macht das alles am Fuß.
Genau.
Da gibt es auch zwei Sachen, die man da empfehlen kann. Also es gibt von Boss halt die Loopstations, die sind, die habe ich auch, die Boss RC3, also einkanalig sozusagen. Ganz simpel, ein Pedal. Und dann gibt es noch die Konkurrenz, den Jamman und Jamman Stereo. Und da gibt es halt einen, der hat 4 Knöpfe. Und dann denkt man, Moment, der kostet ja weniger als das Boss-Pedal, hat 4 Knöpfe und hat sowieso, der hat auch einen XLR-Ein- oder Ausgang für ein Mikrofon. Also der ist irgendwie vollgespickt mit Sachen. Die 4 Knöpfe machen im Prinzip das Gleiche, was das Boss mit einem Pedal macht. Das heißt, ist ein bisschen übersichtlicher zu benutzen. Bei Boss muss man immer wissen, ja, 3-mal tappen so, 2-mal tappen so, den Knopf festhalten, dann passiert das und das. Und da gibt es irgendwie 4 unterschiedliche Funktionsknöpfe für den Fuß bei diesem Jamman Stereo und noch ein paar andere Features mehr. Und der ist noch ein bisschen günstiger. Also den kann ich jetzt nicht direkt empfehlen, weil ich ihn selber nicht habe. Aber das sind so die beiden Alternativen für Loopstations. Und für Leute, die jetzt nicht irgendwie Geld um sich werfen, die können beim Jamman auf jeden Fall mit, glaube ich, identischen Features zum Boss einfach ein bisschen Geld sparen.
Zum Üben wird es auf jeden Fall reichen.
Definitiv. Genau, also das kann man dann auch noch abschließend sagen. Also wenn ihr halt noch nicht gleich irgendwelche Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, dann schnappt euch irgendwoher Drumloops, Backing-Tracks oder was auch immer. Das macht schon mal deutlich mehr Spaß, als alleine im dunklen Kämmerlein vor dem Verstärker zu sitzen.
Genau, und wenn man halt zu Hause noch zu den Songs üben will, die man gern mag, wenn man die nachspielen möchte, hat man ja ab und zu das Problem, keine Ahnung, wie gesagt, bei Stevie Ray Vaughan oder Guns N' Roses, dass die halt ihre Gitarren im Studio einen halben Ton runtergestimmt haben. Und wenn man nicht selber bei jedem Song die Gitarre umstimmen will, den man gerade üben will oder einen Kapodaster dran schraubt, dann ist es ganz cool, wenn man eine Software hat, die die Tonart vom Audiofile verändert. Also ich gehe mal davon aus, dass das alle mit dem Rechner machen und nicht ihr Tonbandgerät an ihren Übungsverstärker anschließen. Da sollte das dann schon gehen. Da gibt es eine nette kleine Software, die nennt sich Transcribe und ist ultra hässlich, aber funktioniert ganz gut. Gibt sowohl für einen Mac als auch für einen PC, denke ich. Und da kann man halt so eine netten Sachen einstellen, wie die Tonart vom Song verändern, die Geschwindigkeit einstellen, bestimmte Filter draufsetzen, dass der Gesang ein bisschen leiser wird, wenn man sich auf die Gitarren konzentrieren will und sowas alles. Das ist ganz nett und zum Üben echt praktisch.
Da gibt es auch für einen Mac gibt es aber auch noch dieses Capo. Also
Ja, genau. Stimmt, das gibt es auch fürs iPhone, ne? Ja.
Und dann gibt es noch ein Tool, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal erwähnt haben, Riffstation heißt das, riffstation.com gibt es das.
Das kenne ich nicht.
Da schiebst du ein Audio-File rein, es macht vieles wie Capo, aber es analysiert das File sofort und zeigt dir sofort die Akkordsequenzen an. Und sagt
sehr
dir
cool.
Für bestimmte Akkorde gleich, in welchen Lagen die wahrscheinlich gespielt worden sind. Du hast da auch so einen Notch-Filter, um halt Gesang oder sonst was rauszuisolieren oder das Solo. Und das gibt es, glaube ich, sogar für Mac und PC, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch ein ziemlich cooles Tool tatsächlich, sich eben Songs auseinanderzunehmen. Also wenn ihr halt nicht rausfindet, wie es dieser Song spielt, dann einfach selber reinladen und verlangsamen und die Akkorde sich anzeigen lassen. Und auch wenn die halt so manchmal daneben liegen so ein bisschen, kommt ihr schon so ungefähr in den Bereich halt rein.
Genau, und ansonsten, es gibt ja so viel kostenlose DJ-Software gerade, die kann das meistens auch, dass die Tonart und Geschwindigkeit verändern kann. Einfach mal schauen, was da so gibt und dann muss man nicht ständig die Gitarre umstimmen zu Hause. Ist ganz praktisch.
Ja, fällt uns noch was ein zum Gitarre anfangen?
Ansonsten Gitarre kaufen, aber ich denke mal, da haben wir uns schon mal groß und breit drüber ausgelassen.
Das gibt es in einer der vorherigen Folgen. Da wir jetzt erst die 4. aufnehmen, sollte es für den geneigten Hörer nicht zu schwer sein, die zu finden. Die Shownotes haben wir ja relativ ausführlich betrachtet. Ja, aber ansonsten halt üben, üben, üben und ihr müsst halt einen Modus finden im Wesentlichen, wo es euch Spaß macht. Das ist eigentlich der grundlegendste Faktor. Also wenn ihr es nicht schafft, irgendwie Spaß daraus zu kriegen, dann werdet ihr halt auch nicht üben. Und probiert einfach, wenn eine Methode nicht funktioniert, dann probiert halt die andere. Also vielleicht funktioniert Buch für euch oder so, wie das Felix gemacht hat. Vielleicht seid ihr eher so wie ich drauf. Ihr wollt Videos, Videos, Content, Content. Also ich habe auch ein paar Bücher, das muss ich schon dazu sagen. Aber die sind halt bei mir eher so unterstützend. Also da gucke ich halt mal rein um rauszufinden, wie ist denn das jetzt hier eigentlich, warum ist jetzt die Skala so, wie funktionieren Modes oder diesen Kram. Eigentlich könnte ich die auch mal empfehlen, weil die sind alle ganz gut, die ich habe. Habe ich das schon mal gemacht eigentlich?
Nee, ich glaube nicht.
Tja, jetzt sind die in einem anderen Zimmer. Ob ich mal kurz aufstehe und die hole?
Kannst du ja machen. Ich erzähle dir aber noch ein bisschen was. Ich bin mit den Büchern eigentlich gar nicht so weit gekommen. Ich habe die erst alle bekommen, als ich alles schon konnte, was in diesen Büchern drin steht, und konnte dann halt so ein bisschen analysieren, wie es mir da beigebracht worden wäre. Und war dann eigentlich immer recht froh, dass ich es nicht nach dem Buch gelernt habe, sondern so, wie ich es mir dann selber drauf geschafft habe letztendlich. Eigentlich habe ich halt angefangen, Gitarre zu spielen, dass mein Vater zu mir ins Zimmer kam, hat mir eine Gitarre hingelegt und seine alten Akkorde mir aufgemalt, die er früher kannte, und dann habe ich die halt geübt. Und irgendwann habe ich so vor mich hingeklimpert und dachte mir so, oh, das klingt doch wie ein Lied von Metallica, was du kennst, und oh, das klingt doch nach Smoke on the Water. Probierst du mal weiter? Und so fing das dann halt irgendwie alles an, dass ich mir das selber zusammengereimt habe. Und dann später bei den Büchern dachte, gut, dass ich es doch ein bisschen anders gemacht habe.
Ja, also ich hatte auch schon, als ich das erste Mal angefangen habe, vor 2 Jahren oder so, da hatte ich auch so 1-2 Bücher und das war einfach nicht das, was ich wollte. Also die haben irgendwie, weiß nicht, das war einfach nicht so mein Approach. Und dann hast du dieses Buch und so eine komische CD und so und Naja, aber jetzt habe ich sie gefunden, alle meine Bücher. Die lagen auch auf einem Stapel ganz ordentlich. Mhm. Ein deutsches Buch ist dabei. Und das heißt Seitenwege, die spezielle Harmonielehre mit Gitarren-Tap. Shell-Musik, also wir verlinken es auf Amazon. Das Coole an dem Buch ist, also deutsche Bücher, Fachbücher sind ja immer staubtrocken und auch bei der Musik ganz besonders. Das ist nur bedingt eine Ausnahme, also es ist auch relativ trocken, aber der Ansatz ist halt, ja, wir fangen jetzt nicht im Urschleim beim wohltemperierten Klavier an, sondern das geht vor allen Dingen um die Gitarre und es hat alles Gitarrenbezug und da sind auch immer Gitarrentablaturen dabei, das heißt Leute, die jetzt nicht noch lernen wollen, wie man Noten liest, die sind da goldrichtig und dann geht's halt los mit den einfachsten Sachen, mit Intervallen, bis hoch auch Blues und andere Geschichten und im Prinzip jedes theoretische Thema, was einen so interessiert, das wird da ganz gut abgehandelt und diese spezielle Harmonielehre oder diese Harmonielehre, die ist halt Theorie, die schon mal ganz interessant sein kann, einfach um zu wissen, wie so bestimmte Sachen zusammenhängen und warum die Gitarre so ist, wie sie ist und wo die Töne sind und warum sie da sind und wie man die kombinieren kann und einfach so ein bisschen neue, ähnlich wie so diese Blueslicks lernen oder von diesen Stevie Snacks Sachen da irgendwie sich Sachen abzugucken. Das ist halt einfach so, das nimmt man so ins unterbewusste Repertoire auf und irgendwie probiert man es halt mal aus und dann klappt es und dann ist gut und man weiß, kann sich jetzt vielleicht nicht an einzelne Sätze aus dem Buch mehr erinnern, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich da auch mal nebenbei so ein bisschen zu belesen. So, also diese Seitenwege Harmonielehre, super. Dann ein ganz tolles Buch, das heißt How to Write Songs on the Guitar oder On Guitar. Oh. Und ich nehme das jetzt nicht, um Songs tatsächlich zu schreiben, auch wenn ich das bestimmen könnte, aber wofür ich das so nehme, da sind erstmal alle Akkorde, die es so gibt und alle Diminished Ninth Akkorde oder irgendwelche, also wirklich so die absurdesten Akkorde mit den Formen und Patterns und halt aber auch gleich im Kontext, wo man sie halt verwenden kann und halt auch so mit diesen 1-4-5 Akkorden oder welche Skalen in welcher Tonart passen und so lauter einfach so, das, was bei mir dann halt so ist, okay, ich habe jetzt so 2 Akkorde, die zusammen geil klingen oder 3. Mehr braucht man ja nicht, wie wir wissen.
Nee.
Aber jetzt will ich noch was dazu spielen und ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, was ist denn das für eine Tonart oder, und dann kann man halt so in so einer schönen Tabelle da drin zum Beispiel gucken, okay, pass auf, in meinem, ich habe jetzt hier, was weiß ich, D, C und G. Welche Key könnte denn das sein? Welche Tonart? Und was könnte man denn dazu spielen? Was ist der 1-4-5-Akkord? Was ist ein schöner Turnaround dazu? Und einfach so als Beispiel. Dann gibt es eben auch eine ganze Liste von Songs. Eigentlich zu jedem Akkord wird halt auch ein Beispiel geben. Zum Beispiel, das ist jetzt hier von Dr. Roberts von den Beatles, wird diese Akkordfolge verwendet. Oder Also es ist halt einfach wieder so ein ganz großer Wissenspool, wo man halt mal nachschlagen kann, wenn man irgendwie so beim Komponieren in Anführungsstrichen so ein bisschen stecken geblieben ist und mal eine neue Idee haben will, wo... Oder was halt auch ganz geil ist, zum Beispiel manchmal finden wir so Akkordfolgen, die geil klingen und dann weiß man aber gar nicht so genau, was das für eine Tonart sein könnte, weil das eigentlich gar nicht so 1-4-5 ist, aber es klingt irgendwie so, was könnte denn das sein? Dann kann man in dem Buch halt die Antwort finden und kann das dann auch anderen Leuten mal erklären, was man da eigentlich gerade tut und warum und wieso und sich so sozusagen selber das wieder herleiten, was man jetzt so kreativ rausgefunden hat. Finde ich ganz gut.
Ja, klingt echt praktisch.
Dann das dritte Buch, es gibt nur noch zwei weitere. es ist ein englisches Musiktheoriebuch, nämlich Music Theory, Everything You Ever Wanted to Know But Were Afraid to Ask. Und das ist halt ganz oft tatsächlich, ja, es klingt jetzt wieder nach so einem reißerischen Titel, aber es ist relativ schmal und es ist einmal so ein Komplettabriss über so Theorie mit Gitarrenbezug, Musiktheorie mit Gitarrenbezug und halt relativ knackig und schön. Das ist so mein Buch, wenn ich nochmal kurz wissen will, wie war jetzt nochmal das fünfte Pattern der Pentatonik oder was war nochmal mit den Modes? Das kann man halt da, wo das dieses Seitenwegebuch sehr staubtrocken ist und so ein bisschen... Ah ja, man muss ein bisschen wollen, aber dafür steht es da sehr genau drin. Das ist hier wirklich nur so ein Mal, ich brauche jetzt mal kurz dieses Pattern, Seite aufschlagen und dann steht es da einfach. Das ist sozusagen so mein, wenn es mal schnell gehen muss, Musiktheorie nochmal kurz Wissen auffrischen. Und ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Und da ist halt auch drin, wie man Noten liest und das auch mit einer Tabulatur dazu. Also man kann dann irgendwie das alles... sich selber wirklich ganz gut herleiten. Also das ist so ein Buch, zusammen mit diesem Seitenwegebuch, wenn man da Musiktheorie sich selber beibringen will, ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Oder zumindest das beibringen, was man wirklich braucht. Ich glaube, das meiste davon braucht man auch gar nicht. Und dann als letztes habe ich noch so ein Buch, Fingerfitness für Gitarristen, weil ich dachte, okay, ich brauche mal ein bisschen schnellere Finger. allerdings ist das, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal angefangen und habe es dann doch irgendwie... wieder sein lassen.
Was steht da so drin, was man irgendwie für schnellere Finger machen soll?
Naja, halt verschiedenste Übungen, also halt um die Finger weiter spreizen zu können, wenn man halt irgendwie mal 5 Bünde überbrücken muss oder halt so die Unabhängigkeit der Finger trainieren und es sind halt immer unterschiedliche Übungen, damit es halt nicht so langweilig wird. Mhm. Und es ist auch ein sehr dünnes Heft, also ist jetzt nicht so ein fetter Klopper, sondern es geht eigentlich nur darum, so ein paar Übungen dir zu geben, womit du dir halt, damit du nicht vom Stuhl fällst, wenn du ein bisschen deine Fingerunabhängigkeit oder Geschwindigkeit oder Präzision üben willst, immer ein bisschen Abwechslung und ja.
Das klingt irgendwie auch so, als ob man das dadurch kompensieren könnte, wenn man bestimmte Licks übt.
Genau, ja, im Wesentlichen ist es auch so. Also jetzt, wo ich diese ganzen Blues-Licks oder so ausprobiere und so weiter, da merke ich, dass mir das ein bisschen mehr bringt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche Leute auch einfach was bringt, wenn die so, also ich weiß nicht, vielleicht sogar am Anfang war das ganz gut, dass ich so die Übungen mal gemacht habe, weil da waren meine Finger schon sehr, sehr eingerostet und langsam. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wenn ich das so ein paar Tage hintereinander mache, dass es besser wird. So als Basis zumindest.
Ja, das merkt man oft, dass wenn man irgendwie so eine Woche lang schon nicht spielt, das reicht schon, dass man sich total blöd und langsam fühlt und eingerostet, um da erst wieder reinzukommen. Also auch stetig üben, jeden Tag irgendwas machen, das wäre ganz gut.
Ja,
und sonst kommt man wieder raus und dann kann man das schon wieder nicht mehr, was man irgendwie vor 3 Tagen probiert hat und ist man wieder frustriert und dann macht es keinen Spaß. Was ich noch sagen wollte, beim Üben ist es auch von Anfang an recht wichtig und ganz praktisch, wenn man, weiß nicht, nach einem Metronom spielt oder zusammen mit irgendwelchen Tracks, dass man so ein Gefühl für Timing und Rhythmik bekommt.
Ja, also genau, was ich ja auch meinte, ne?
Einfach so vor sich hin tüdeln und irgendwann hat man mal irgendwas Rhythmisches, was man macht und kommt erstmal die ersten paar Anläufe nicht klar, das ist nicht so cool.
Ja, also deswegen auch mit dieser Loopstation hat man ja eben auch so Drum-Patterns in unterschiedlichen Zeitsignaturen und das ist total nützlich, um selber da Timing sich anzutrainieren. Und auch wenn man dann doch mal eine Skala lernen will oder eine Pentatonik, dann kann man halt so den Grundton anhauen, den loopen lassen zu einem Drum-Pattern und dann darüber auf dem Beat genau spielen und dann ist das schon fast wie Musik. Also das macht dann deutlich mehr Spaß, als das alleine mit dem Fuß tippen oder nur Metronom zu machen.
Das macht auf jeden Fall schon mal viel Sinn.
Ja, also das, wenn er das alles macht, seid ihr auch Gitarrengötter in kürzester Zeit. Also ich bin noch keiner, aber ich habe auch erstes
Mal. Bald.
Ja, bald, und ich habe ja auch im hohen Alter angefangen. Ne?
Wir verfolgen das jetzt über die nächsten Sendungen
hinweg. Ja, irgendwann traue ich mich vielleicht auch mal wirklich in die Sendung reinzuspielen.
Ja, ich bin ja auch schon dran, dass ich mir langsam mal ein Interface zulege. Ich will jetzt hier unbedingt irgendwie langsam mal Sound-Reviews starten.
Ja, das ist halt
ein bisschen was spielen.
Dass man diesen Sound-Reviews, also ich würde ja auch gerne was hier einspielen, aber das Ding ist halt, also wir können ja mal jetzt zu dem nächsten Themenkomplex kommen.
Mhm.
Ich habe mir einen neuen Verstärker gekauft.
Ja, ich bin schon.
So, und jetzt Moment, aber jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu diesen Audio-Interface und Reviews. Also, ich würde den euch natürlich auch gerne vorspielen, weil der klingt fantastisch. Das Ding ist aber, wenn man den halt mikrofoniert oder sich direkt dranhängt, ist es halt was anderes, als wenn man im gleichen Raum ist. Das habe ich schon jetzt ein paar Mal gemerkt. Also, ob ich dann jetzt was vorspiele zu dem Amp oder ob ihr euch auf YouTube so verschiedenste Reviews von dem Amp reinzerrt, das macht keinen Unterschied. Und im Zweifel ist das mehr Arbeit, um diesen Podcast zu produzieren. Und stattdessen würde ich euch einfach passende Links mal geben, weil das Ergebnis ist meistens besser, weil die teure Mikrofone benutzen, die das besser abbilden, als ich jetzt hier zu Hause mit meinem günstigen Kondensator-Mikrofon und meinem SM57, wobei das natürlich auch der Standard ist, aber...
Ja, SM57 geht schon.
Geht schon, aber das, ich finde, das bildet den Amp einfach nicht so in seinem ganzen tollen Ding ab. Und das habe ich halt gemerkt folgenderweise. Also jetzt muss ich nochmal eine Klammer aufmachen und wir müssen, bevor wir zum Amp selber kommen, nochmal ein bisschen ausholen. Und zwar haben wir ja erzählt, dieser Just Music Store in Berlin hat eröffnet, dieser große Riesenstore.
Ja.
Und da war ich dann auch am nächsten Wochenende mal da.
Huckel war ohne mich bei Just Music.
Du warst ja nicht da.
Ja.
Ja, ich meine, du, dass wir da die Live-Reportage noch oder was auch immer machen, das können wir gerne immer noch tun, wenn du dir mal auftauchst.
Ja, klar.
Ich nehme da auch noch nicht zu viel vorweg von dem Laden, außer dass er wirklich riesengroß ist und sie verdammt viel Kram da rumhängen haben. Und interessanterweise war es auch vergleichsweise leer. Also der alte Store, der war ja immer so eng und voll und anstrengend und da war jetzt richtig viel Platz und es waren auch nicht so viele Leute, obwohl es Samstagvormittag war. Naja.
Kann man also auch mal am Wochenende hin, ohne dass es überlaufen ist?
Bisher zumindest definitiv.
Okay, das klingt gut.
War auch genug Personal da, also irgendwie fühlte man sich da sogar ganz gut betreut, sagen wir mal. Naja, und ich bin halt mit dem Bassisten von unserer Musikgruppe, von unserem Musikkollektiv dahin.
Kapelle heißt das.
Kapelle. Und naja, wir wollten halt Verstärker und Effekte ausprobieren, das war eigentlich unser großes Ziel. Und sie haben eigentlich auch alles da, so was Rang und Namen in der Verstärkerszene hat. Also ja, Orange, Marshall, Fender, Mesa, Boogie und wie sie nicht alle heißen. Also eigentlich alles, was so gerade so, ja, weiß nicht, die populären
alles, was man braucht.
Ja, die populären Verstärker, die sind schon alle da. Also ob es jetzt irgendwelche Boutique-Verstärker, Special, keine Ahnung, irgendwo aus Amerika importiert gibt, da habe ich eher Zweifel. Aber so die großen Namen und so, die sind alle da. Und eigentlich auch, so was ich gesehen habe, ziemlich viele Modelle. Kann man aber auch vorher auf der Webseite schauen, ob es jetzt in dem Store diesen Verstärker, den man gerne hätte, gibt, in dem Laden. Weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der da in irgendeinem Probierraum steht. Naja, also sind wir da rein und ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen Geld gespart und jetzt so nach meinem Geburtstag habe ich dann überraschenderweise doch noch ein paar Euro mehr.
Du hattest Geburtstag?
Ja, aber es ist jetzt schon am 21.06. hatte ich Geburtstag.
Ach so, dann aber trotzdem noch alles Gute nachträglich.
Dankeschön. Ja, da habe ich halt irgendwie noch so ein paar Euros geschenkt bekommen, mit denen ich jetzt nicht so gerechnet hatte und dann... Naja, also hätte ich mir schon fast bald diesen Supersonic leisten können, den ich so gerne haben wollte.
Aber,
dann waren wir da und es gab auch den Supersonic und es gab auch alle anderen Fender-Amps und wir haben die alle so durchgespielt. Und wir haben so beim Blues Junior angefangen, dem kleinsten Röhren-Amp, den sie, glaube ich, so haben.
Mhm.
Und haben uns dann so Stück für Stück hochgearbeitet und dann auch so den Supersonic, den Bassman, den Ach Gott, wie heißen alle? Vibralux oder
ne? Ja, ja.
Also eigentlich hatten
Blues Deluxe.
Genau, alles Mögliche da. So, und wir haben den Blues Junior haben wir angefangen. Erstens, weil es der kleinste ist und weil unser Bassist den gerne für zu Hause hätte. So ein bisschen mit der Gitarre rumklimpern.
Ja.
Und der wird in sehr vielen Review-Videos auch benutzt, zum Beispiel von meinen Freunden von Endertons und so gibt es ganz viele Videos, wo sie den Blues Junior benutzen. Und der klingt mikrofoniert großartig. Also ist halt Vollröhre, klein, aber hat so diesen Fender-Clean-Sound und mit Overdrive-Pedal davor und so brät er auch ordentlich gut los. So, jetzt haben wir den halt da in einem Raum angestöpselt und der klang schon gut, aber man hat auch gehört, dass es ein kleiner Amp ist. Also ein kleines Gehäuse, kleiner Lautsprecher, der klang einfach.
Das ist da drin, bestimmt bloß ein 10 Zoll oder so.
Ja.
Ja.
Und die Fender-Kombos, die sind ja alle offene Cabinets, also offene Gehäuse sozusagen, was ich ja sehr mag. Aber trotzdem klang der halt klein so. Und dann haben wir den nächstgrößeren und das war halt der Hot Rod Deluxe. Haben wir uns da reingestöpselt und ich habe den jetzt gar nicht so auf dem Radar unbedingt gehabt, aber dachte mir, okay, können wir mal, wenn er hier steht, warum nicht, ne? So, machen den an, hauen den Clean Channel rein, haben eine Telecaster in der Hand und irgendwie saßen so beide da und haben irgendwie sofort ein Grinsen ins Gesicht bekommen, ja, also
so muss das sein.
Der klang so unglaublich gut im Clean Channel und halt im Gegensatz zum Blues Junior, obwohl er jetzt auch nur eine Nummer größer ist, der hat ja auch nur einen 12 Zoll Lautsprecher, aber so schon eine ganze Ecke größer und schwerer. Der hat halt so schön resoniert und in den Raum rein abgestrahlt, von hinten wie von vorne. Der war, also da wussten wir sofort, okay, das ist der Sound, nach dem ich sowieso schon die ganze Zeit suche. So, waren wir erstmal überrascht, weil der kostet ja auch erstmal nur so halb so viel wie so ein Supersonic.
Ja.
Na gut, dann haben wir den auch im Drive-Kanal, hat ja eigentlich ganz gut Spaß gemacht an dem Raum. Haben wir aber erstmal weitergemacht und ja, die anderen Fender-Amps, die haben schon auch so ihre Qualitäten so. Wenn man es halt so richtig sparkly clean will, dann ist der Twin Reverb natürlich noch besser oder ja, noch schöner vielleicht. dann der Bassman hat halt schon auch geilen Sound, muss man sagen. Ist so ein bisschen eingeschränkt in der Vielfalt der Sounds, aber wenn man den...
Welche Version vom Bassman hattet ihr da?
Die aktuelle, keine Ahnung. Also.
Ach so, ne, den gibt es ja in allen möglichen Größen. Den gibt es mit 2-10ern, so. mit 14 Zoll Speakern drin.
Also es war
das war dann ein Riesenteil, aber der schiebt echt Druck ohne Ende dann.
Ich glaube, das war ein super cooles Gerät. 2x10 könnten das gewesen sein. Also der war schon nicht klein. Ja, und wenn man halt diesen Basement-Grundsound mag, dann ist man da auch total gut beraten. So. Und dann der Supersonic 100 Watt stand da halt auch rum. So, und dann stöpseln wir uns da rein, macht den Clean-Kanal an und ja, war so ein bisschen überrascht, weil eigentlich, der Sound war natürlich schon gut, aber der klingt halt um einiges wärmer sozusagen, also so als der Hot Rod.
Ja.
Also so, ich würde jetzt nicht sagen mumpfig, aber irgendwie so ein bisschen, ja, so wie so mit einer Wolldecke nochmal drum. Also, hat schon auch was. Und ich fand den Drive-Channel fand ich jetzt zum Beispiel geiler als beim Hot Rod. Und der hat ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch zwei getrennte EQs für Clean und Drive.
Was der Hot Rod oder
der Supersonic, glaube ich. Aber der Clean-Kanal, auf den es mir ja schon auch sehr ankam, der war mir irgendwie nicht klar genug oder nicht so Fender-Clean, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, komischerweise. Und ich hatte den ja auch schon in England gespielt, aber da hatte ich eben nicht den Vergleich zu diesem Hot Rod. Also man, das ist jetzt schon so, die spielen schon stark in der gleichen Liga und es ist immer noch cleaner als ein Marshall oder ein Orange Amp in Anführungszeichen, Airquotes, clean Kanal. aber so zwischen den beiden hat mich der Hot Rod im clean Kanal irgendwie mehr gekickt sozusagen. So, und dann bin ich halt nach Hause gefahren an dem Tag und dachte mir, also so ein Amp, der die Hälfte kostet und für mich jetzt erstmal geiler klingt.
Nimmt man doch den.
Dann nehme ich doch den. Und dann habe ich halt noch gewartet, bis es nochmal Geld von der Firma gab und dann bin ich hingefahren nochmal zu Just Music und habe mir den da halt auch gekauft, weil erstens, ja, weil es so war das eigentlich ganz nett, da so stundenlang unbehelligt einfach mit einer teuren Klampfe in der Hand von Raum zu ziehen und Amps durchzuprobieren. Und zum anderen, wenn man halt so ein Röhrenamp kauft, kann es ja auch mal sein, dass die Röhren im Arsch sind oder dass irgendwas anderes nicht 100% sitzt oder der zu viel Noise macht und dann muss man ihn umtauschen und ich wollte einfach nicht das per Post machen. So. Deswegen bin ich da halt hingegangen, sonst hätte ich es vielleicht auch sogar beim Thomann natürlich bestellt. Aber ja, so. Und dann hatte ich den jetzt plötzlich und also ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich den einschalte und die ersten Akkorde spiele, freue ich mir gleich ein Loch in den Bauch, weil es klingt einfach so toll. Also ich fand ja den Orange Micro Terror, den ich ja vorher benutzt habe, die ganze Zeit mit meinem Cabinet, auch schon ziemlich cool. Und war immer wieder überrascht und auch großer Fan von diesen kleinen Kisten, was die so rausholt, aber ja, so ein Fender-Kombo mit so einem handgeschnitzten Lautsprecher, ja, klar, und alles
schon
so.
Mal eine andere Hausmarke.
Und halt Vollröhre, das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt kann man noch dazu sagen, also ich benutze den Drive-Channel so gut wie nie. Einfach aus einem praktischen Grund, weil ich habe jetzt so den der Clean-Kanal, wenn man alle Regler auf 12 Uhr stellt, und ich finde, das ist immer ein ganz gutes Zeichen für einen Verstärker, wenn so alles auf Mitte einfach so klingt, dass man gar nichts ändern will, dann haben die so beim Grundvoicing einfach von dem Kanal alles richtig gemacht.
Ja, das ist schon sehr gut. So, so soll es eigentlich auch sein.
So, und beim Drive-Kanal, um den richtig geil klingen zu lassen, da muss man halt so ein bisschen drehen, und weil es eben nur einen EQ gibt, müsste ich dann immer zwischen den Channels am EQ drehen.
Hast du es dann schon so hart, dass der Clean-Channel nicht mehr gut klingt, wenn du den Drive anpasst?
Ja, es klingt dann nicht mehr ganz so lecker wie einfach diese 12, also ich finde echt so, diese 12-Uhr-Einstellung, die treibt mir die Freudentränen ins Gesicht, sag ich mal. Und wenn ich den Drive-Channel so tune, wie ich es gerne hätte, dann klingt der Clean-Kanal danach immer noch gut, aber nicht mehr so ganz so toll, wie ich es gerne hätte. Und dann muss ich halt wieder rumspielen, darauf habe ich keinen Bock. Und stattdessen mache ich jetzt Folgendes, dass ich halt eigentlich immer im Clean-Kanal bleibe und dann halt mit Overdrive und Booster-Pedal mir den Braten raushole. Und das ist irgendwie auch so ein Trick in Anführungsstrichen, den ich jetzt erst so geschnallt habe, dass das halt ganz viele Leute auch so machen.
Ja, klar.
Dass die gar nicht den Drive-Channel benutzen, sondern den Amp irgendwie so einstellen, dass er clean geil klingt und dann alles mit Pedalen da rausholen. Ja. Habe ich was dazugelernt. Ich hatte ja bei meinem Micro-Terror nur einen Kanal, deswegen war das für mich ja sowieso der Normalmodus.
Ja.
Aber ich glaube, zum Beispiel Leute, die halt auf Marshall-Amps stehen und auf deren Zerro und so, die benutzen ja schon den Drive-Kanal eher, oder?
Wenn man denn einen Drive-Kanal hat, ja. Also ja, klar, warum auch nicht? Also ich persönlich mache es halt so, dass ich immer in so einem Art Drive-Modus bin. Clean nur spiele, wenn ich an der Gitarre runterregle und den Drive-Kanal noch booste, dass es halt noch mehr brät.
Das Ding ist ja, ich habe jetzt ja ein...
Bei Marshall auch Clean Sounds kann, also die Amps, die wirklich eine umfassende Kanalschaltung haben, die Zweikanaler oder dann die großen Vierkanaler schon, also die decken wirklich alles ab.
Wobei ich zum Clean-Kanal muss ich sagen, da in diesen Noisy Rooms, in diesem Proberaumstundenhotel, wo wir immer sind, da gibt es ja immer unterschiedliche Amps. Blackstar, Mesa Boogie, Fender gibt es leider nur so, also was heißt leider, aber es gibt so ein 70er-Jahre Twin Reverb, Marshalls, Orange, so Peavies. Und so von allen Verstärkern, die ich bisher so gehört habe, und ich habe auch schon ganz viele Marshall-Demos mir angehört, und ich habe ja auch eine Zeit lang überlegt, mir einen Marshall zu kaufen tatsächlich. Aber so dieser Fender-Clean-Kanal und alles, was so sich daran orientiert, das ist schon der wahre Clean-Sound. Also es gab einen Marshall, ich habe jetzt das Modell vergessen, da war der Clean-Kanal so einstellbar, dass es auch schon so Fender-artig klang, aber irgendwie jeder, der schon mal so einen ordentlichen Fender-Amp im Clean-Kanal gehört hat, der weiß, wovon ich da spreche, und es gibt genug YouTube-Videos, wo man sich das auch reinfahren kann.
Ja. Mit Marshall spielt man auch nicht clean.
Eben, ja. Das ist schon so. Also ein Verstärker, die Blackstars, die sind ja im Prinzip, ich glaube, zum Teil von ehemaligen Marshall-Engineers, die halt in Asien fertigen und deswegen günstiger sind als die Marshalls. Und auch so ein bisschen noch manchmal eine
Klingen sehr ähnlich.
Klingen sehr ähnlich und haben noch manchmal so einen kleinen innovativen Twist dabei.
Genau, coole Ems eigentlich.
Die haben einen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber da, und da kommen wir auch zu einem Thema, was hier schon auf der Liste steht, da sind 6L6-Röhren drin. Und der klingt auch sehr nah dran an diesem Fender-Sound tatsächlich im Clean-Kanal.
Genau, das ist nämlich so das Gröbste, was die Fender-Ems von den Marshall-Ems unterscheidet. Also wo man immer von britischem und kalifornischem Sound spricht, dass einfach andere Röhren verbaut werden. In den meisten Marshall-Top-Teilen sind EL34-Röhren drin. In den sehr, sehr alten und im Vintage-Modern sind KT66er drin. Und ich glaube, KT88 wurden auch mal eine Zeit lang verbaut, aber so dieses 6L6 gegen EL34 ist so dieser große, sehr, sehr große Soundunterschied, dass so halt bei den 6L6 diese dolle Kompression und Härte in den Mitten einfach nicht so da ist wie bei einem Marshall mit den EL34. Das macht so den großen Unterschied von diesen beiden Amp-Gattungen.
Also die haben halt irgendwie, wenn man das so als Effekt beschreiben will, also wenn man im Clean-Kanal ist, erstens ja, wird denen halt nachgesagt, dass die so ein bisschen mehr Headroom im Clean anbieten, diese 6L6. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wenn man halt sozusagen einen 100-Watt-Amp hat und eigentlich nur damit Clean spielen will, dann, ja, wie war das jetzt nochmal? ja, nee, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ich jetzt Quatsch erzähle, halte ich lieber den Schnabel. Aber irgendwie hatte ich da sowas gelesen, dass die 6L6 auch irgendwie halt später erst zerren und deswegen kann man die halt lauter clean spielen oder wie auch immer, irgendwie so in dem Dreh. Und ja, soundtechnisch, also ich kann es jetzt auch nicht so wissenschaftlich begründen, aber ich habe schon festgestellt, wenn ich jetzt da in den Noisy Rooms diesen Blackstar mit den 6L6 habe und dann steht halt tatsächlich im anderen Raum einer mit dieser Marshall-Bestückung, mit den EL34, die klingen halt wirklich sau anders und fühlen sich auch beim Spielen anders an. Die haben irgendwie eine ganz andere Dynamik oder reagieren ganz anders auf so Anschlagsdynamik und was man halt sozusagen mit den Händen an der Gitarre macht. Die 6L6er, den zumindest was ich so gelesen habe, den wird halt nachgesagt, dass die auch sehr viel eben so touch-sensitiver in Anführungsstrichen sind, sodass man da irgendwie mit der Schlaghand und so weiter da noch ein bisschen mehr Dynamik rausholen kann einfach. Also ja. Kann ich jetzt genau. Zumindest auch nicht aus eigenen Erfahrungen verneinen. Das scheint mir sehr schlüssig zu sein.
Klingt beides gut, aber ist halt schon echt ein doll anderer Charakter. Die EL34, die klingen halt einfach so ein bisschen kantiger. Gerade denn, wenn es in diese angezerrten Sachen geht, hört man dann da doch schon den dollsten Unterschied, dass es einfach ein bisschen knackiger und straffer ist und eher in die Zerre geht als eine 6L6 zum Beispiel.
Ja.
Hätte ich auch früher auch nie gedacht, dass der Unterschied einfach zwischen so einem Satz Röhren so riesig ist, aber es ist schon auch echt krass, was zum Beispiel der Unterschied zwischen EL34 und einer KT66 ausmacht. Das ist schon heftig.
Also ich bin auf jeden Fall so ein 6L6-Typ, habe ich schon festgestellt. Also ich mache mir ein T-Shirt.
6L6 for life, so.
Ja, nee, also ich werde schon, glaube ich, früher oder später mir auch nochmal ein Zweitamp, einfach so das kleine, hier bei Rob Chapman, der hat ja irgendwie ganz viele Verstärker in seinem Wohnzimmer und hat die auch so aufeinander gestapelt und nannte es Tonehenge. Das fand ich ganz fand ich ganz schön, sowas hätte ich auch ganz gerne. Also so ein Vox AC30 hätte ich schon auch gerne noch rumstehen und irgendeinen Marshall würde ich schon auch nehmen. Und ein Orange.
Irgendein Marshall.
Also die vier großen, so Fender, Marshall, Orange und Vox, die könnte ich mir schon ganz gut vorstellen in meinem persönlichen Tonehenge.
Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass du mit Marshall glücklich werden würdest. So jetzt vielleicht nicht so diese neuen Gain-Monster, aber so diese, die es eigentlich schon immer gibt. So ein JTM-45, so ein Blues-Amp, sind zwar recht laut, aber dürfte auch so dem Ton entsprechen, nachdem du da suchst.
Na, mal schauen. Also bisher hat mich zumindest noch kein Marshall-Amp so verzückt wie jetzt dieser Hot Rod. Ja, der hat ja, ich muss ja auch sagen, der hat ja 40 Watt, ne? Das ja. Ist ja für zu Hause eigentlich auch ja, schon.
Ist ziemlich laut, ne?
Naja, klar. Also das, also alle Leute, die aber immer sagen, ja, pass auf, der ist für zu Hause viel zu laut. Da sag ich, nee, ist Blödsinn, man muss,
das geht schon,
es geht schon, man muss halt am Volume-Regler mit seinen Fingern halt ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann den nicht über 2 aufdrehen im Clean-Kanal, sonst föhnt's hier alles weg. Aber man kriegt das so mit ein bisschen Fingerspitzengefühl so eingestellt, dass es ganz angenehmes Level hat. Und im Drive-Kanal gibt es halt eh ein Master-Volume, dann kann man da den Drive auch voll aufzerren und trotzdem noch bei Zimmerlautstärke spielen. Also das ist alles möglich sozusagen. Ich habe übrigens mich mal damit befasst, warum so subjektiv gesehen die Röhrenverstärker immer sehr viel lauter sind bei gleicher Wattzahl als die Transistorverstärker. Da gibt es ja so diese...
Da gibt's 30 halt, Röhrenwatt sind keine 30 Watt.
Da gibt es halt so dieses gefährliche Halbwissen in diesem Bereich. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass das irgendwie so diesen Effekt, aber also in der Wahrnehmung gibt es diesen Effekt so ein bisschen, ne?
Ja, natürlich.
Und jetzt habe ich mal nachgelesen, was da so dran ist. Und es gibt drei Gründe, wieso es da so zu Unterschieden kommt. Mal sehen, ob ich die noch zusammenkriege. Also erstmal kann man sagen, dass 30 Watt Röhre und 30 Watt Transistor das gleiche sind. Von der Output-Leistung ist das identisch und die sind auch theoretisch gleich laut und der gleichen, wenn alle anderen Voraussetzungen auch gleich sind. So, die anderen Voraussetzungen, ja, da gibt es halt jetzt so ein paar Unterschiede. Zum Beispiel ein Röhrenverstärker, der hat halt relativ früh, fängt die Röhre an, da so ein, sagen wir mal, nicht schmutziges, aber so leichte Zerrsignale damit einzustreuen. Also relativ früh fängt die schon an mit so Harmonics und irgendwie da so ein bisschen extra Wärme einzustreuen, weswegen man ja die Röhre auch so gerne mag beim Gitarrenverstärker. So, das führt halt dazu, dass man zum Beispiel bei einer Röhre kriegt man halt relativ früh schon relativ viel Leistung, wenn man den Volume-Knopf hochdreht. Also die sind da ganz ungeniert und bei zwei gibt es dann halt schon fast 40 Watt und die werden dann halt nur noch so künstlich so ein bisschen maßgeregelt oder so, ja. Also nicht ganz so krass, aber im Wesentlichen schon. Und bei den Transistorverstärkern, da will man halt so lange wie möglich das rauszögern, dass da Zerre entsteht, weil die Transistoren halt eben nicht wie die Röhren analog klippen, sondern relativ hart und dann klingt es auch relativ unschön. Das heißt, man will, meistens sind halt die Volume-Potis sozusagen an den Transistorverstärkern so, dass in der ersten Hälfte kriegt man halt nur Bruchteile von der eigentlichen finalen Leistung. Was halt dazu führt, dass man jetzt einen Röhrenverstärker mit 100 Watt und einen Transistorverstärker mit 100 Watt nebeneinander stellt und man stellt die beide auf 5 und der Röhrenverstärker, der reißt das Haus ab und der Transistorverstärker, der... ist noch ganz manierlich dabei sozusagen. Also das sind schon mal so die ersten Unterschiede. Letztendlich, wenn man die beide auf Anschlag drehen würde, wären sie dann wahrscheinlich gleich wieder gleich laut.
Darum.
So.
Wieder was gelernt.
Genau.
Fiel mir gerade noch so ein, wer so einen sehr Fenderesken Amp haben möchte für vielleicht nicht ganz so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, was hast du für deinen bezahlt? Irgendwie in den 800, ne?
819 habe ich bezahlt, ja.
Ja, mir kam da gerade noch der PV Classic 30 in den Kopf. Den hatten wir bei uns mal eine Zeit lang im Proberaum zu stehen. Der kostet, glaube ich, rund 700.
Ja, komm, aber wenn der PV 700 kostet, dann kauft der gleich einen Fender, wirklich.
Ja, nee, aber es klingt halt einfach nochmal ein bisschen anders. Es klingt nicht wie ein Fender und klingt nicht wie ein normaler PV oder ein Marsh. Ist so ein Zwischending. Der Clean Channel ist halt schön, aber Brezeln kann er auch ganz gut. Und da sind nämlich EL84 Röhren in der Endstufe. Mhm. Und nett bezahlbar ist er auch. Er ist nicht so schwer wie andere Röhren-Amps und sieht aus wie ein Fender-Amp.
Okay.
Ist auch so Tweet-bezogen und sonst was. Ist ein nettes Ding. Hat plus 30 Watt. Ist also auch zu Hause tauglich. Ich hatte ihn mal mit. Kann man empfehlen.
Gut. Dann machen wir die Klammer gleich wieder zu und ich mache noch weiter mit den Röhrentransistor- und Verstärkerunterschieden.
Genau.
Gut. Und zwar das zweite, jetzt muss ich wieder kurz mal den roten Faden suchen gehen. Raschel, raschel, wo ist er? Das zweite war, oh Gott, was war denn der zweite Unterschied? Also der ganz wesentliche Unterschied, vielleicht fällt mir der eigentliche zweite auch noch ein, ist ganz oft ist es wohl so, dass bei den Transistorverstärkern, die ja auch günstiger sind als die Röhrenverstärker, dass halt da auch schlechtere Lautsprecher drin sind. Da mag zwar auch ein Celestion oder ein Eminence-Speaker drin sein, aber es gibt einen Wert, auf den man beim Verstärkerkauf achten sollte, ganz stark, wenn man glücklich werden will. Und das ist die Sensitivity. Und die wird in dB angegeben. Und je höher die Sensitivity ist, desto effizienter ist sozusagen die Ausbeute von deinen 20, 40 oder was auch immer Watt. Das heißt, wenn man einen 15-Zoll-Speaker hat zum Beispiel und der hat eine Sensitivity von über 100 dB oder sagen wir 110 oder sowas, also was schon eher im oberen Bereich liegt, dann kann man das an einen 5-Watt-Verstärker hängen und das ist so brachial laut, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Hängt man an den gleichen 5-Watt-Verstärker, Transistorverstärker von Marshall, irgendeine Billigbüchse sozusagen, einen kleinen Speaker, der so eine Sensitivity von unter 80 oder sowas hat, dann klingt der einfach leise und scheiße. Und das ist halt auch bei den großen Verstärkern so, die halt auch günstig sind. Da steht dann vielleicht 100 Watt drauf, aber wenn der Speaker halt irgendwie eine sehr schlechte Sensitivity hat, dann kommt da einfach nicht viel durch. Und das ist halt auch so ein Grund, warum subjektiv dann eben so ein Röhrenkombo mit einem einmal 12 und 40 Watt super viel lauter klingt. Einfach auch, weil sie teurer war, weil ein teurerer Lautsprecher drin ist, als eben mit gleichen Leistungsdaten der Transistorverstärker. Wenn ihr also einen Verstärker kauft, achtet unbedingt darauf, dass diese Sensitivity einigermaßen hoch ist. Also ihr könnt da einfach bei offenen Cabinets von den Kombos einfach hinten reingucken oder ihr guckt, welcher Lautsprecher drin ist und guckt auf der Herstellerwebseite nach und vergleicht die einfach miteinander. Das bringt extrem viel.
So sieht das aus. Ich gucke nachher auch mal, ich hatte da mal ein Video zugesehen, wo das, glaube ich, auf der NAMM Music Show nochmal von Menschen vom Celestion-Stand erklärt wird.
Ah ja, sehr gut.
Wie sich dieses Problem so verhält mit verschiedenen Speakern und dass die eigentlich eher den Lautstärkeanteil ausmachen als jetzt zum Beispiel 30 Watt oder 50 Watt.
Genau, also letztendlich sind halt nämlich auch eine Verdopplung der Watt, die bringen nicht eine Verdopplung der Lautstärke, sondern es sind nur ein paar Prozent mehr. Das liegt daran, dass jetzt auch das mit diesen Dezibel und der Schallwahrnehmung und so weiter, das ist alles logarithmisch und nicht linear verlaufend. Deswegen heißt jetzt auch nicht, dass ein 50 Watt Amp doppelt oder halb so laut ist wie ein 100 Watt Amp. Im Gegenteil, der 100 Watt Amp, der ist nur ein paar Prozent lauter als der 50 Watt Amp. Und wenn der 50 Watt Amp einen deutlich besseren Lautsprecher drin hat, dann ist er sogar lauter als der 100 Watt Amp.
Genau. Das ist das, wo man sich schnell mal verschätzt, weil das ja Halbwissen am Start ist.
Und abschließend noch ist es dann eben auch noch so, dass viele oder einige der Billigmarken, sagen wir mal Behringer oder so, die schreiben halt 100 Watt hin und das bedeutet aber nicht RMS, also so durchschnittlich über eine Zeiteinheit, sondern Peak, also maximal. Und das macht der Amp dann auch einmal und dann könnt ihr den auch in eine Postkiste stecken oder woanders hinbringen. Aber der ist halt nicht ausgelegt für 100 Watt Dauerbetrieb. Also wenn er da den Knopf voll aufdreht und einfach reinhämmert, dann ist der halt auch ganz schnell durch. Das bedeutet, also da muss man halt auch drauf achten. Das schreiben aber viele Hersteller einfach nicht hin. Und wenn ihr halt wirklich so on a budget seid und Geld sparen müsst, dann guckt nach der Sensitivity, fragt einfach mal ein bisschen aus, googelt ein bisschen rum. Und schaut halt, ob RMS 40, also ob die Wattzahl eben dieses RMS ist oder die Peak Power. Guckt nach der Sensitivity von dem Speaker und im Zweifel holt euch eine Röhre, weil die einfach viel toller klingt.
Genau, sonst macht es keinen Spaß beim Üben. Wenn es scheiße klingt, übt man nicht gern.
Ja, also zum Beispiel diese ganzen Modeling-Amps, ja, die haben meistens ganz, also die kosten halt um die 100 Euro oder so, die haben halt schon immer ganz schöne Gurkenspeaker sozusagen drin.
Jetzt kriegen wir wieder Schelte, weil wir die Modeling-Amps dissen.
Ja, aber wenn man halt so ein bisschen, also jeder wirklich, der mal in so einem Musikladen an so einem schönen Amp gespielt hat, der weiß dann auch sofort den Unterschied halt.
Ja, ja, klar.
Nun gut, so, jetzt habe ich also diesen Hot Rod und spiele auch mit dem und wir packen.
Jetzt spielst du den ganzen Tag clean, oder?
Oder, ja, verzerrt. Und da kommen wir gleich zur nächsten Anschaffung. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit erzählen. Vielleicht willst du ja noch was dazu erzählen.
Nee, ich bin so auf dieses OD11 gespannt. Ah, ich finde das total cool. Ich habe da jetzt schon die ganzen Videos zugesehen, die du hier jetzt auch reingetan hattest ins Pad.
Ja.
Und bin sehr gespannt, weil, weiß nicht, wo hast du den jetzt gekauft?
Also erstmal kurz, genau, also ich brauche ja Verzerrung. Ich hatte vorher einen Tube Screamer, mit dem war ich noch nie richtig glücklich, weil der mir irgendwie zu eingeengt klingt, zu compressed, irgendwie zu mitten betont. Nicht so geil. Selten, dass der gut klingt an irgendeinem Verstärker. Dann war ich auf der Suche nach einem neuen Overdrive-Pedal und die Jungs bei Endertons und ein anderer Laden, der auch immer echt geile Review-Videos macht, nämlich der Pro Guitar Shop.
Die sind super.
Die sind wirklich extrem gut. Der Typ spielt auch extrem krass gut Gitarre. Die sind beide relativ große Fans von Love Pedal. Also so heißt die Firma oder das Label. Im Prinzip ist es ja so, bei diesen Gitarreneffekten, das ist ja keine komplexe Elektronik. Kann sich jeder auch zu Hause selber einen Overdrive mal löten, der so ein bisschen elektronisch begabt ist, also wirklich nur ein bisschen. Schaltpläne und alles, Bauteile gibt es im Internet zu finden. Und deswegen gibt es halt auch ganz viele so Garagenfirmen, die halt diese Effekte bauen. Es gibt die großen Hersteller, sowas wie Boss oder Digitech oder TC Electronics und so weiter, die halt so eben das auf industriellen Massenmarktmaßstab machen. Und es gibt halt ganz viele von diesen kleinen Herstellern, man spricht ja auch von Boutique-Pedals, weil es einfach wenig davon gibt, die sind auch meistens teuer und sind halt auch jetzt ein bisschen exklusiver einfach. Also die kosten halt, da kostet halt nicht der Overdrive, weiß nicht, 70 Euro oder 90, sondern auch gerne mal einfach 300 Euro. Und dann sind die manchmal auch noch so handbemalt und mundbepinselt und sind halt schon so ein bisschen was anderes. Warum sagst du dann, naja?
Ja, ich weiß nicht, ich finde dieses Wort Boutique-Amp oder Pedal irgendwie immer so ein bisschen blöd. Mit einer Boutique assoziiere ich einen Laden, wo ich für meine Freundin nette Unterwäsche kaufe, aber keinen lauten Verstärker.
Ich mag.
Und dann sind es halt immer so eine Kisten, die genauso durchschnittlich klingen wie alles andere, aber irgendwie es zehnfache kosten, weil sie jetzt nur weil es sie nur 12-mal gibt und wie du schon meintest, irgendwie handgeblasen, bepinselt werden. Ja. Ach nee.
Genau, so. Also, aber so ist der Begriff halt in der Szene, sagen wir trotzdem.
Genau,
mal.
Ja.
So, und ich habe mir dann also diese Reviews dann mal angeguckt von den Love Pedals. Also die sind, kommen genau so einer...
Die sind immer recht klein und günstig, ne?
Also, nee. So, günstig sind die eigentlich nicht so richtig.
Nicht?
Die meisten liegen auch schon so im 200-Euro-Bereich.
Oh.
Und der Typ ist wirklich wohl auch nur einer, der die macht. Und der macht immer so eine Serie und dann hört die halt auch auf. Und der hat schon Pedale gemacht, wo bei den Reviews die Leute wirklich gesabbert haben und dachten, boah, das ist das geilste Overdrive-Pedal, was ich jemals gehört habe und was muss ich dafür jetzt bezahlen, ich will es sofort mitnehmen. Und die macht er dann aber einfach nicht mehr. Also das ist dann halt wirklich so, es gibt da 500 Stück von und wenn die alle sind, sind sie alle. Also ist schon mal ein interessanter Ansatz und ich habe mich auch gleich auf den Newsletter von denen subscribed, weil eigentlich alle Pedale, die ich jetzt so in Reviews gehört habe, die klangen von denen auch wirklich extrem gut. Und ich will jetzt mit dabei sein, wenn das nächste rauskommt. Mhm. Weil dieses, also es hieß Love Pedal Red Hat, das war, wenn man danach guckt und mal diesen Endertons Review anguckt, die feiern da in einer Tour ab und kann es gar nicht fassen, wie toll dieses Pedal klingt, ja. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe nach einem Overdrive gesucht. Die haben gerade ein neues Overdrive-Pedal, was günstig ist von Love Pedal, reviewed, und zwar den OD-11 oder das OD-11. Im Vergleich zu den anderen Love Pedals sind die halt nicht mundbemalt und handgebürstet, sondern es ist einfach eine Metallkiste mit so einem Aufkleber-Label obendrauf, also sehr unaufwendig gemacht, aber...
Ich finde den richtig schön eigentlich, ja. Gerade weil irgendwie nichts drauf ist.
Ja, der ist sehr, ja, ich mag den auch, also ich habe da kein Problem mit und wenn es das sehr viel günstiger macht, warum nicht? Und Pro Guitar Shop als auch Endertons, die Reviews, die waren echt cool, nämlich was die Love Pedals haben, ist, meistens haben sie halt so ein bisschen andere EQ-Controls, also ich weiß nicht, beim Tube Screamer gibt es ja nur einen Knopf, um den Ton zu shapen, so irgendwie halt wie an einer Gitarre eher mumpfig oder eher twängig sozusagen.
Und sowas ist sowieso sehr cool bei Overdrive-Pedalen, wenn man einen geregelteren EQ hat, zum Beispiel einen Bass und einen Treble-Regler.
Genau, also der OD-11, der hat einen Bass und einen Treble und damit kann man halt, egal ob man Single-Coil spielt, wo man eher das Treble zurücknimmt und noch ein bisschen Bass reinspülen möchte und beim Humbucker das sozusagen umgekehrt machen möchte, das kann man da super schön regeln und man kann den Overdrive komplett runterregeln und er hat tonnenweise Boost-Headroom, ja, also wenn man den Boost voll aufdreht, dann braucht man, also da, der macht so laut, gibt's gar nicht. Kann man also auch prima als Booster Deluxe benutzen. Kostet sehr wenig, also irgendwie so um die 100 Euro im Vergleich halt, wie gesagt, zu den anderen, die doppelt so viel kosten. Und im Vergleich zum Tube Screamer, wenn ihr dann später mal die Reviews guckt, der klingt halt sehr offen und transparent und so vielschichtig. Also da kommt so, wenn dann so ein Akkord anschlägt, sogar mit relativ viel Drive, kommen dann noch alle Nuancen und Obertöne sauber irgendwie durch, wo der Tube Screamer einfach so ein Zermatsch irgendwie macht sozusagen. Und eben diesen Tone Controls, weil wir eben auch in ganz vielen unterschiedlichen Räumen ja da in diesen Noisy Rooms spielen und andere Verstärker und so, kann ich da halt immer jetzt ziemlich gut mich an die Situation mit den zwei Reglern da anpassen.
Also, wo hast du das Teil jetzt gekauft? Ich habe das jetzt irgendwie in den deutschen Online-Shops immer nur irgendwie in einem alten Design und für 200 Euro gesehen.
Ja, da gibt's, es gibt wohl eine Serie, die so speziell für nochmal den europäischen Markt gemacht wurde und die kostet halt 200 Euro, aber ich habe den bei Endertons bestellt.
Ach so, und das ging ganz gut?
Ja, die shippen ja auch europaweit. Also ich mag die ja, wie gesagt, ganz gerne und ich würde bei denen auch hin und wieder mal öfter was kaufen, weil Thomann hat halt keine Boutique. Also, jetzt sag ich es schon wieder, aber die haben halt nicht diese, wie sagen wir, Garagenpedale.
Ja, ja, na, recht, ja.
Na, die haben halt,
nur die teuren.
Die haben halt, naja, sie haben eigentlich immer nur die Marken und wenn dann auch, also klar, von den teuren Pedalen eigentlich auch nur die Markenpedale. Also so die ganzen kleinen Buden, von denen es so einige gibt, da gibt es nichts so. Und bei Endertons, die... Der Captain, der hat da irgendwie so ein bisschen mehr kaufmännisches Fachgeschick. Der fährt halt auf die Messen, wenn er ein cooles Pedal findet und einen tollen neuen kleinen Hersteller, dann nimmt er halt einfach die Serie mit in seinen Laden auf. Und so eben bei den Love Pedals. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bestelle ich das einfach da. Und es kam halt mit UPS, hat 3 Tage gedauert. Und
cool.
Ja.
Ich sehe gerade, 80 Pfund kostet das Teil.
Genau. Und ja, also ich finde den wirklich echt schön, also für das Geld vor allen Dingen, weil es gibt jetzt andere Overdrive-Pedale kosten in der Regel halt auch so ein bisschen mehr als 120, die gut klingen und ich finde den wirklich, also schaut euch diese Pro Guitar Shop, da gibt es 2, nämlich einmal mit Humbucker, einmal mit Single Coil und die änderten Jungs, da machen sie einmal kurz mit einer Strat. Der klingt wirklich extrem schön und gerade eben vor so einem Fender-Amp in einem Clean-Kanal, den kann man halt so von bluesig angezerrt so ein bisschen härter auch noch treiben, aber der, jetzt kommt der eigentliche Trick. Also sagen wir mal so, wenn man den Drive voll aufzieht, dann hat man noch nicht so die richtig knackige Oberzarre, sondern er drivet schon ganz gut, aber es ist noch, also gerade bei Zimmerlautstärke, wenn der Amp auf Zimmerlautstärke läuft, dann kommt er noch nicht so ganz aus dem Häuschen, sagen wir mal. Aber jetzt habe ich halt den Tube Screamer vor dem OD 11 und habe den Drive beim Tube Screamer runtergeregelt und nur das Level hochgezogen und benutze ihn jetzt sozusagen als Booster für den OD 11 und das ist dann richtig geil und jetzt habe ich den so eingestellt, dass ich halt nur mit dem OD 11 kann ich so angezerrt so Rhythmus spielen und es klingt auch alles ganz schön kernig und halt so ein bisschen crunchy und so, wie man das so gerne haben will. Und dann, wenn ich dann halt doch mal ein bisschen so Solo-Noten spiele, sage ich mal, dann haue ich den Tube Screamer noch dazu und dann singt das so richtig los. Ja. Also insgesamt bin ich da voll zufrieden. Für den Preis, glaube ich, kriegt man kaum jetzt noch einen besseren Overdrive. Also ich habe mich da schon echt viel durch Reviews gefräst und gelesen und geguckt und getan und so. Und für den Preis würde ich behaupten, gibt es jetzt erstmal nichts Besseres, so akut spontan bestellbar. Sicherlich gibt es hier und da mal so eine kleine Bude, die noch einen geileren macht oder so, aber der ist schon ganz vorne mit dabei.
Was sind denn die 80 Pfund hier umgerechnet?
Ja.
Wie viel hast du dafür bezahlt?
Ja, so knapp 100 oder so Euro sind das dann.
Okay.
Ja, also kann ja mal bei Thomann gucken. Ich meine, da gibt es von Boss gibt's bestimmt welche, die unter 100 kosten, aber zum Beispiel die Boss Overdrives, die finde ich alle eher mittelprächtig.
Ja, da gibt es den SD1, der ist ziemlich cool und den Blues Driver. Ansonsten ist das wirklich eher so wie dein Tube Screamer.
Ja, eher so unspektakulär. Naja, ja, wie gesagt, ist Red Hat, den gab es halt leider nicht mehr, sonst hätte ich mir den auch gerne gekauft. Aber jetzt habe ich mir noch was anderes bestellt. Und zwar einen Fuzz. Und zwar auch von Love Pedal und den gibt es eigentlich nicht mehr. Da gibt's halt, habe ich halt auch entdeckt, dann als ich diesen OD 11 Review gesehen habe, dann gab es da so Recommended Videos noch den Love Pedal Silicon Fuzz Master, auch von den änderten Jungs und von Pro Guitar Shop reviewed. Und also ich war jetzt noch nicht so scharf auf dem Fuzz, aber als ich den gehört habe, war ich's. Also den kann man, der hat auch, glaube ich, 3 Regler. Der eine ist halt für den Fuzz Level und man kann den halt ganz rausdrehen und das ist nur ein Overdrive.
Auch nicht schlecht.
Und man kann dann sozusagen so den Fuzz beliebig weit reindrehen und wenn er den ganz nach rechts dreht, dann hat man halt so die richtige Jimi Hendrix Vollzerre. Und so alles davor ist halt so ein geiler Mix irgendwie. Also der klingt, guckt euch die Videos dafür auch an, der klingt wirklich fantastisch gut für so ein Fass. Also da sieht so das Dunlop-Fass-Face irgendwie ziemlich alt aus, finde ich dagegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und den habe ich mir bestellt und den gab es nicht mehr bei Endertons und auch sonst nirgendwo. Den gab es bei musicstore.de, überraschenderweise. Wobei ich sagen muss, die haben gesagt, sie hätten ihn auf Lager, dann habe ich ihn bestellt. Dann kam so eine Mail, ja, wir müssen ihn doch nochmal bestellen. Dann habe ich gesagt, ja, ihr wisst schon, dass er nicht mehr produziert wird und so. Und seid ihr sicher, dass ihr den noch kriegt? Und sie meinten, sie hätten jetzt beim Vertrieb angerufen, vom Deutschlandvertrieb, wo sie das herkriegen. Und die meinten, die haben wohl noch einen.
Beim Musikproduktiv gibt es auch noch ein paar.
Ah ja, Musikproduktiv, was ist das denn?
Musikproduktiv ist auch sowas wie Music Store, Thomann.
Da war ich auch schon mal. Kleiner.
Ja, hinten bei Ibbenbüren ist das Ding.
Da kommt unser Lead-Gitarrist auch her.
Ja.
Aus Ibbenbüren. Mal gleich schauen. Und es kostet ja da auch, ja, 199, genau.
Genau.
Ja, also das ist dann eben, also der tut schon ein bisschen mehr weh im Geldbeutel, aber...
Oh ja.
Da kannst du jetzt ja gleich mal ausholen. Aber ich wollte halt nicht nur einen Overdrive haben, sondern ich wollte halt auch die Fasszerre haben. So, und jetzt ganz viele Leute, auch Anfänger, manchmal auch Profis, kennen den Unterschied ja gar nicht und denken sich so, ja, Zerre ist Zerre und lauter ist lauter und wenn lauter, dann zerriger oder keine Ahnung. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Fass und einem Overdrive?
Genau, also Fass war halt so eine Zufallserfindung. Die Amps früher, die hatten ja kein Master Volume dran und die fingen ja nur an zu verzerren, wenn man halt die Endstufe richtig aufgerissen hat. Und bei so einem 50 oder 100 Watt Marshall Amp, wenn man den verzerrt spielen will, tut das dann doch schon ein bisschen weh im Bauch und im Ohr, wenn man den auf Kante fährt. Und haben sich halt ein paar Leute hingesetzt und wollten irgendwas entwickeln, dass halt die Verzerrung schon vorm Amp entsteht. Und haben halt, ich glaube, zwei Transistoren zusammengelötet. Der vordere macht das Signal laut und übersteuert damit den zweiten und dann kommt halt dieses segende eklige Zeug raus, was dann aber vom Verstärker so schön komprimiert wird, dass es halt nach verzerrter Gitarre klingt. Fass ist ja immer sehr obertonreich und klingt wirklich sehr segend und bruchstückhaft und brachial und kaputt.
Genau, also man kann schon mal sagen, ja, wobei, ja, gut, wenn man es übertreibt schon, aber, und wahrscheinlich gerade so in den Anfangsjahren war das so, aber es gibt jetzt halt auch heutzutage so wohl artikuliertere Fuzzes, die aber, wie du eben schon sagst, eben nicht durch Übersteuern der Elektronik, also der, im Amp, also durch Übersteuern der Röhren oder Übertreiben der Röhren die Zerre erreichen, sondern eben das vorher quasi das, die Welle, die zerhacken. Oder,
genau, man wollte halt auch leise verzerrt spielen.
Genau, so und jetzt, okay, also man kann sich jetzt ja schon ableiten, Overdrive sozusagen, wenn man einen Amp overdrivet, also die Röhren an der Sättigung fährt, das heißt so an ihrer maximalen Leistungsgrenze und die dann anfangen halt zu klippen, also das Signal abzuschneiden und dann machen sie das eben analog und dann entstehen die Obertöne und die Welle wird so warm, fuzzy zerhackt und es klingt toll. Wie macht man das denn dann jetzt, also was ist denn dann nochmal der Unterschied zu einem Overdrive-Pedal?
Genau, also beim Fass wird es halt über Transistoren gelöst und ich glaube irgendwann wurden mal, ach, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich glaube mal Dioden zusammengelötet. Und das konnte dann halt so ein bisschen besser dieses warme, klingende Übersteuern von einer Röhre nachbilden. Und ein Overdrive ist halt nicht ganz so brutal wie ein Fassface. Also, ich sag mal, der rumpelt den Amp so ein bisschen an, dass so ein bisschen schnittiges Klangverhältnis mit reinkommt, dass es halt so ein bisschen anzerrt, aber es klingt halt nicht ganz so. Also, es kommt noch mehr Charakter von der Gitarre rüber. Ein Fass klingt halt immer ziemlich. Wie kann ich es am besten ausdrücken? Ist immer schwierig, über Sound zu sprechen. Fass hat so einen ziemlich dollen eigenen Charakter. Wenn man das Fasspedal anschaltet, dann zerrt es halt und von der Gitarrencharakteristik kommt nicht mehr so viel rüber.
Ja, also es.
Das ist so der Unterschied. Der Overdrive, der bildet halt eher die Kompression und die Zerre von der Röhrenendstufe nach und Fass war halt wirklich so eine fatale Erfindung, überhaupt irgendwas aus dem Amp rauszukriegen, um den nicht voll aufreißen zu müssen.
Ja, also der Overdrive, der drückt halt irgendwie so ein bisschen mehr, ne? Ist halt irgendwie so ein bisschen so Wall of Sound zum Teil auch, wird damit sehr gerne produziert. Genau. Und der Fuzz ist halt, ist so ein bisschen, also auf der einen Seite drückt er halt nicht so oder subtiler, aber er sägt halt, also der Effekt ist halt irgendwie krasser, auch wenn es nicht so ein, ja, man kann das wirklich schwer beschreiben, ja. Also hat aber beides ist schon sehr unterschiedlich und beides macht irgendwie auch schon mal Spaß. Und gerade wenn man dann so ein Pedal hat, wo man es so einigermaßen cool regeln kann. Und ich fand halt immer die Fuzz Faces, die waren mir zu krass so vom Fuzz irgendwie. Die klang irgendwie für mich immer nicht so schön, auch wenn der Hendrix damit vielleicht gespielt haben mag. Aber
muss man ja nicht unbedingt mögen.
Ich fand jetzt hier, wie gesagt, diese Demos von dem Fuzz Master, das klingt halt so richtig lecker. Also das ist so, das ist so eine Zerre, da schnalzt man mit den Trommelfellen sozusagen. Ja, der ist aber noch nicht da und ich glaube, sie wollen den erst so am 16. Juli oder so liefern, also vielleicht zur nächsten Sendung habe ich den dann mal am Start. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja mal die Videos anschauen. Eine Pedalfirma übrigens, die nicht in Deutschland zu bekommen ist, die aber auch echt geile Pedale macht. Warte mal, wie hießen die? Die hießen irgendwie irgendwas mit C-A, Kate,
ah, Catalina Brett.
Catalina Brett, genau.
Die sind so toll.
Die klingen auch echt fantastisch, ja, in den Reviews, aber ich habe da noch keinen deutschen Vertrieb finden können.
Gibt es, glaube ich, ja, im Pro Guitar Shop.
Genau,
bloß.
Muss man sicher.
Habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo anders gesehen.
Ja, also da gibt es schon ein paar coole abseits so des Mainstreams, die man sich schon mal anschauen kann.
Ich bin jetzt hier gerade echt überlegen, ob ich mir diesen OD 11 klicke.
Ja, der Preis ist halt nicht so krass, ne? Da kann man schon mal.
Ja, darum. Und ich wollte den halt irgendwie schon immer mal ausprobieren. Vor ewigen Zeiten auch diese beiden Reviews gesehen, die du mir hier geschickt hattest.
Ja.
Der hat es mir schon mal angetan. Einfach, der hat auch nochmal eine andere Struktur als so die meisten Overdrives, die ich kenne. Der klingt irgendwie so ein bisschen Fender-mäßig.
Ja, irgendwie halt so ein bisschen offener, finde ich. Irgendwie so ein bisschen.
Genau. Da wäre ich jetzt mal echt gespannt, was der als Booster von einem Marshall anstellt.
Na, wahrscheinlich, also wenn du den Drive runterdrehst, wird er den Marshall ordentlich treten. Also der hat wirklich,
ja, darum,
Headroom ohne
das
Ende.
Das ist ja immer so meine Methode, irgendwie meinen Marshall zum Singen zu bringen. Ich nutze eigentlich den Drive-Regler eher weniger. Der steht so auf, wenn man es jetzt mal mit der Uhrzeit ausdrückt, so um 9.
Okay.
Dafür ist aber mein Output-Regler vom Overdrive komplett auf.
Okay. ja, ich meine, du kannst ja den OD 11 eben auch mit 18 Volt fahren und dann hat er nochmal mehr Headroom.
Was hat denn an dem denn cool, dass der wirklich so ein A2-Band-EQ denn drauf hat für Höhen und Bässe?
Ja.
Einfach dann noch ein bisschen flexibler ist. Ich finde es halt immer ganz cool, wenn so ein Overdrive dann halt zwar schon ein bisschen eigenen Charakter hat, aber eigentlich Sound vom Amp und Gitarre so ein bisschen unterstützt und pusht.
Ja. Da bin ich ganz bei dir.
Ja. Das wäre dann halt ganz cool. Ich habe schon mal von dem TC Electronic Trinity gesprochen, wo wir gerade so bei Effektpedalen sind. Das ist halt nochmal ein gebürstetes Halbpedal mit irgendwie ein, zwei Funktionen mehr, glaube ich.
TC Electronic Trinity.
Und den gibt es jetzt beim Thomann. Vorher war der, glaube ich, bloß irgendwie Pro Guitar Shop only. Und jetzt gibt es den auch in Deutschland und wehe, ihr kauft mir das Teil weg. Ich glaube, so viele gibt es davon nämlich gar nicht mehr. Und okay, das Ding, das hat es mir echt angetan. Ich habe ja jetzt sowieso schon lange mit so einem Halbpedal geliebäugelt. Jetzt hast du mich da auch immer noch so ein bisschen auf die Spur gebracht und jetzt war ich total am Freuen, dass es diesen Trinity hier endlich gibt. Ich finde ihn auch einfach total schön. Ich mag nichts Rotes.
Na, es gibt ja ein Reverb-Pedal, was es mir auch sehr noch angetan hat. Also ich meine, ich habe jetzt ja in meinem Amp einen schönen Reverb schon mal, aber also meine Contender, also der TC Electronic Hall of Fame heißt der, ne? Dieses Standard,
genau,
Reverb-Pedal, das ist ja auch schon immer ganz vorne mit dabei eigentlich.
Das klingt auch total super.
Dann gibt es halt, also dieses Trinity hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen und dann gibt es von Digitech, und das gibt es glaube ich auch nur noch ganz selten irgendwo zu kaufen, das war auch nur so eine limitierte Auflage oder so, den Supernatural. Und der klingt auch extrem gut. Also das ist wirklich auch ein Reverb vom Allerfeinsten. Wer da noch so seine Finger dran kriegt, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das auch noch bei diesem ProGuitarShop.com, aber ich habe so ein, zwei Stores noch im Netz finden können, wo sie den haben. Und wenn er jetzt auch, wenn ich nicht jetzt schon so zwei Pedale für nicht wenig Geld bestellt hätte und so, dann wäre ich auch versucht, den auch noch zu shoppen. Aber da lasse ich euch Hörern mal den Vortritt. Da könnt ihr auch, werden wir auch nochmal die Review-Videos in die Shownotes packen, könnt ihr euch ja mal anschauen. Wirklich traumhaft.
Ach ja, Reverb. Da kann man sich so schön drin verlieren und allein zu Hause so schon mal Soundwand bauen.
Ja, Reverb und Delay zusammen und dann noch so einen leicht crunchigen Ton aus einem resonierenden Fender-Amp.
Oh ja, das ist was Schönes.
Was ich noch genau, also das mit diesem Resonieren oder so, diesen Sound von so Kombos oder Cabinets. Ich habe ja bei meinem Cabinet, was ich selber gebaut habe, das habe ich ja auch offen gemacht, also so zwei Drittel sind.
Hast du das mal an den Amp angeschlossen, an den neuen?
Noch nicht, aber das habe ich noch vor. Also das ist ja zu zwei Dritteln geschlossen und ein Drittel so in etwa oder ein bisschen mehr ist halt offen und dadurch kommt halt hinten auch Sound raus und es füllt halt den Raum und macht halt einen echt wunderschönen Klang und die Fender Amps, die haben halt auch in ihren Kombos, die sind immer offen. Und das klingt wirklich auch viel toller. Also ich würde auch eigentlich immer Leuten empfehlen, nicht eine geschlossene Kombo zu kaufen, weil da ist es halt immer so, also könnt ihr auch nachlesen, geschlossene Kombos, da ist der Sound sehr viel direktionaler, also viel gerichteter. Das heißt, ihr sitzt direkt davor, dann ist es gut, aber sobald er einen halben Meter irgendwie nach links oder nach rechts geht, ist es sofort irgendwie schon was ganz anderes. Und so diese offenen Kombos, also nicht nur von Fender, die füllen halt den ganzen Raum so irgendwie mit so einem schönen Klangteppich. Und wenn ihr euch eine Kombo oder so einen Verstärker mal shoppt, dann probiert mal auch die geschlossenen, die offenen aus, weil ich weiß nicht, finde das viel schöner irgendwie so. Auch zu Hause, gerade wenn man dann nicht so laut spielt und wenn dann noch so dieses Low-End, die tiefen Frequenzen hinten so aus dem Cabinet raus wabern und von den Wänden reflektiert werden und dann alles so sich zusammenfügt. Ah, schön. Ja.
Ja.
Aufmachendes Cabinet. Ich glaube, die Marshall-Kombos sind alle geschlossen, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, die Orange tatsächlich auch.
Orange ja, beim Marshall bin ich mir gerade nicht so sicher.
Zumindest
die haben aber auch gar nicht so viele. Achso, du meinst jetzt diese kleinen Transistoren.
Aber haben die nicht auch Röhrenkombos?
Haben auch Röhrenkombos, ja. Die alten JTM, also hier diese Bluesbreaker-Kombos, im Prinzip JTM 45 in Combo, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die offen sind. Zurzeit gibt es ja gar nicht mehr so viele Kombos von Marshall, oder?
Keine Ahnung, ich bin ja...
Also da haben sie früher mehr gebaut. Es gibt jetzt dieses neue Slash-Modell und hier diesen DSL und den JVM, so diese Riesenteile. Mhm. Aber ansonsten jetzt so aus der Serie ist jetzt nicht so viel. Jetzt kam halt gerade zur Musikmesse mal so eine Sonderauflage raus, weil jetzt Marshall 50 Jahre alt geworden ist, dass so diese ganzen Amp-Klassiker nochmal als kleine Kombos und Top-Teile rauskommen mit so 1-5 Watt.
Ah, okay.
Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das sind halt perfekte Übungsverstärker, aber irgendwie ein 5-Watt Verstärker für knapp 800 Euro ist dann doch schon ein bisschen heftig.
Ja, mit dem richtigen Lautsprecher.
Ja, die klingen super.
Also fürs Studio sind die gut.
Ja, ich habe da schon echt ein paar von ausprobiert und war da total begeistert. So, hier Bluesbreaker.
Ja, also.
Ist natürlich gerade nicht zu sehen, ob der hinten offen ist. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, aber da nie drauf geachtet.
Ja, ja toll, kein Bild von
hinten. Achso, und den Vintage Modern gibt es noch als Combo.
Ja, zum Beispiel der Vox AC30 ist auch hinten zu. Aber also ich finde offen.
Der AC30 ist hinten offen.
Ja, oder?
Der steht bei uns im Proberaum, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der hinten offen ist.
Das erklärt einiges.
Ja.
Ja, gut, dann ist er hinten offen.
Das ist sogar die schöne Variante mit den Blue Bulldog-Speakern von Celestion. Das Teil ist so cool.
Mhm. Ja, nee, der AC30 hat schon auch so seine Qualitäten, ohne Frage.
Auf jeden Fall, ja. Cooles Teil.
Ja, naja, also weiß nicht. Also auf jeden Fall so als Tipp zumindest, wenn ihr so nach dem, also gerade so Clean Sound, ich glaube Clean so oder leicht angecrunched Bluesing Sound, da will man ein offenes Cabinet haben und man will diese Low-End Frequencies, die vom Lautsprecher noch nach hinten weggehen, die will man auch im Raum haben, da bin ich schon relativ sicher.
Ja, denke ich auch. Bei einer Combo ist es echt nicht verkehrt.
Und ja gut, bei den, ich weiß gar nicht, ob die Fender 4x12 Cabinets und so, ob die dann auch hinten zu oder offen sind. Gute Frage. Ich kann ja mal nach dem Hot Rod Cabinet gucken.
Ja, kannst mal schauen, aber weiß nicht, beim großen Cabinet würde ich es jetzt eher anzweifeln, dass die hinten offen sind. Hätten uns das jetzt schon mal überlegt, wenn wir mal mit der Band wieder ein bisschen aufnehmen, machen wir uns mal den Spaß, den AC30 auch mal von hinten aufzunehmen. Ja. Da stellen wir dann mal ein Großmembran dahinter und gucken mal, wie das sich noch ergänzt.
Auf jeden Fall. Also ich habe das, ich habe ja schon mit meinem, ich sehe gerade, also das Hot Rod Cabinet ist hinten dann auch zu.
Ja.
Ja gut, das brauchen wir ja eh nur, um noch mehr Druck zu machen sozusagen.
Genau, also da muss es dann nicht hinten offen sein, es drückt auch so.
Ich habe das bei meinem Cabinet schon gemacht, vorne und hinten aufzunehmen. Hatte ich auch irgendwo schon mal auf SoundCloud so ein Soundsample, glaube ich, aber das funktioniert echt gut. Also den, wenn man vorne das SM57 hat, dann kriegt man halt so diesen bissigen Sound, so eher Höhen Mittenbereich. Und dann kann man hinten noch den Kanal von dem Kondensatormikrofon noch dazu nehmen und dann fügt sich das zu einem richtig schönen Gesamtwerk.
Genau, also ich werde halt auch einen SM57 vorhängen und einen Sennheiser E906. Die klingen halt ein bisschen unterschiedlich, was sich immer so ganz gut ergänzt dann bei denen. Eins ist ein bisschen mittiger, eins hat mehr Höhen, aber bringt dort die Tiefen schön rüber. Und halt dahinter werden wir mal das Großmembran versuchen, womit wir in der ersten Folge meine Stimme aufgenommen haben. Das, was war's? Audio-Technica, genau. Das Standard-Großmembran von denen für einen Huni, was ziemlich cool ist. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Gut, ja, ich habe ja irgendwie, also wir haben ja jetzt schon mal ein paar Mal irgendwie gesagt, wie unsere Bands heißen, wo es die gibt. Und dann habe ich letztens irgendwie, dachte ich, haben wir irgendwie im Proberaum gleich so beim Warmwerden irgendwie so eine neue Songgeschichte irgendwie uns erdacht. Also ist jetzt halt noch nicht weit davon entfernt, fertig zu sein, aber es klang schon ganz geil. Und dann habe ich das ja irgendwie, dachte ich mir, ja, die Bandkollegen, die sind ja immer noch sehr vorsichtig mit dem Dinge veröffentlichen, aber ich dachte mir, nee, das muss raus in die Welt. Da habe ich das irgendwie gleich mal veröffentlicht und so ein Bandcamp-Account gemacht und einen Link hingepackt und dann haben das gleich zwei Leute gekauft.
Ui, cool.
Ich habe Mindestpreis auf 1 Euro gestellt. Einer hat für 3 oder 4 Euro so gekauft. Und schön. Der andere für 1 Euro. Und jetzt können wir uns sozusagen beim nächsten Mal proben, 6 Bier kaufen.
Na siehste, cool.
Also kann ich euch auch da draußen nur empfehlen, wenn ihr dann mal irgendwie so Sachen macht, nehmt euch auf, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, und dann stellt das auch einfach raus und wartet nicht irgendwie ewig lange, bis alles fertig ist. Irgendwie die Zeiten haben sich gewandelt. Wir werden ja auch bald mal dann vielleicht nächste Folge nochmal über dieses Musikindustrie-Thema reden. Und was ich da so für Ansichten habe, wie man das so machen sollte mit dem Geldverdienen, mit der Musik. Aber so als kurzen Abriss, schiebt den Kram raus, sobald er irgendwie einigermaßen Qualität hat und anhörbar ist, und macht halt einfach einen Link dahin, und wenn Leute euch das supporten wollen und das Gefühl kriegen, sie unterstützen euch da direkt, dann kann das auch schon mal den ein oder anderen Euro bringen. Ich meine, wir haben jetzt, musst du mal so sehen, wir haben jetzt mit diesen 6 Euro oder 5 Euro mehr verdient als ein gesignter Artist bei einem Major-Label nach 1000 verkauften Downloads.
Tja, so sieht's aus leider. Das ist echt heftig.
So, ja, also das sollten auch mehr Leute machen, finde ich.
Ja, genau.
Gut. Gut. Dann haben wir jetzt ja auch unsere gefühlten 2 Stunden voll schon wieder.
Mhm, fast.
Jetzt noch, gibt es noch Gelegenheit, noch die letzten Schnipsel sozusagen zu verhackstücken? Tja, haben wir aber keine, oder was?
Nö, was eigentlich denn, haben wir's.
Haben wir, also du hast ja jetzt so ein Intro jetzt schon aufgenommen.
Ja, ich habe mein Intro aufgenommen, aber Huckel, dem gefällt der Sound nicht.
Ja, was heißt, gefällt der Sound nicht? Also, wenn der uns sozusagen beide repräsentieren sollte, ja, dann, also ich finde das Riff schon ganz geil. Mir hat es nur noch ein bisschen zu viel Druck, also so ein bisschen zu viel Overdrive sozusagen in dem Fall. Mhm. So ein bisschen weniger, so ein bisschen eher ins Crunchige zurücknehmend, könnte das aber doch auch, glaube ich, ganz gut funktionieren. Musst du aber okay. Nochmal schrauben, hast du jetzt nicht zu dieser Sendung schon versucht?
Nee, jetzt vorher nicht mehr. Ich glaube, ich hatte es auch gestern hatte ich erst nochmal drüber geschaut und hatte ich jetzt nicht nochmal Gelegenheit zu. Ich weiß nicht, ich werde jetzt sowieso heute Abend oder morgen eh wieder im Proberaum rumhocken und dann mal nochmal eine coolere Aufnahme machen, zusammen mit Vox und Marshall. Und dann natürlich etwas gemäßigter, dass es uns beide repräsentiert.
Ja, also bleibt auch diese Folge, auch die 4. Folge, ohne aktives Soundbeispiel. Aber wie gesagt, nochmal, das ist halt so ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt nicht die perfekten Bedingungen hat, wir haben jetzt auch nur unsere Wohnung hier, ja, und irgendwie live da mit Mikrofonierung euch da einen leckeren Sound, der irgendeine Aussagekraft zu produzieren, ist jetzt auch nicht so einfach. Also wir können schon irgendwann mal sozusagen ein Mikrofon Verstärker halten und hier irgendwas live einspielen, wenn uns danach ist. Aber ich glaube, so in dem Podcast-Format irgendwie jetzt so Sachen reviewen, ob wir das wirklich besser hinkriegen als jetzt diese ganzen Reviews, die es schon da draußen gibt.
Genau, da müssen wir dann noch schauen.
Und ich weiß nicht, ich finde da halt auch Video ein besseres Format, wo man dann halt auch mal die Regler-Einstellungen sieht und guckt, was die Leute so an der Gitarre machen dazu und das jetzt nicht nur rein akustisch hören, erfahren muss.
Gut, also nächste Folge mit Intro.
Mit Intro, und wir verlinken einfach jetzt immer ganz viele Reviews und Videos, wo ihr es euch schon mal von Leuten mit ein bisschen mehr Ahnung noch einfach anhören könnt. Und dieser Andy von diesem Pro Guitar Shop, den beim Spielen zuzuschauen, ist sowieso nochmal eine ganz spezielle Freude. Der spielt ja, glaube ich, auch ohne Plektrum.
Ja, nur mit Fingern.
Und der haut da aber auch manchmal rein und kriegt da irgendwie Riffs hin und so. Das ist wirklich, also da bleibt einem die Spucke weg. Schon echt gut, der Typ.
Gut.
Ja, dann machen wir jetzt einfach Schluss, sagst du.
Dann machen wir erstmal Schluss, ja.
Dann verabschieden wir uns an die Hörer, bedanken uns ganz artig für die Flatter-Klicks, die hin und wieder immer noch reinströmen.
Und Kommentare und Menschen und alles.
Letzte Sendung.
Wir freuen uns immer über Feedback.
Wobei letzte Sendung war ja mit den Kommentaren, ich glaube, eins gab es oder so, ne?
Ja, ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht geguckt.
Es gab nichts zum Beschweren sozusagen.
Okay, dann gehen wir davon aus, dass wir alles richtig und toll machen.
Genau, ansonsten, wenn ihr weitere Themenwünsche und Vorschläge habt, immer heraus damit. Und ansonsten, ja, habt noch einen schönen Tag, wann und wo immer ihr das hört. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.